2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 5 von The Irrelevance. Yay! Mit Mandy.
Und Robin.
So, das ist das klischeehafteste Intro überhaupt. Ja. Egal. Wie geht's dir?
Ist alles gut? Mir geht's gut, soweit. Ja, ein bisschen müde, aber sonst.
Wie eigentlich immer.
So. Ja, sonst kann ich mich nicht beklagen. Und ja, bei dir?
Ja, mir geht's ähnlich. Vor allen Dingen hat man so ein kleines, man will fast sagen, so ein kleines Loch, was so Sachen angeht, die man tut im Leben nach den ganzen Klausuren. Deep shit. Ja, denn wir haben jetzt alle unsere Klausuren hinter uns. Wir hatten es, glaube ich, beim letzten Mal angekündigt, dass wir eventuell ein bisschen länger brauchen. Ja. Wie hast du die Klausurenphase denn erlebt? Erzähle mal. Tränen, Chips und Schlagsahne.
Ja, so ungefähr. Nein, aber also ich hatte dieses Jahr keinen Zusammenbruch, das war schon mal ganz gut.
Mental Breakdown einfach.
Unsere Klausuren waren ja auch relativ schnell um, weil die alle so also wir hatten 3 Tage
hintereinander. Das hat mich genervt.
Das war super nervig, weil, also ich wusste halt gar nicht, wie ich für was lernen soll, weil ich hatte immer Angst, wenn ich dann an einem Tag, bevor ich das eine geschrieben habe, wenn ich dann das zweite gelernt hätte, dass ich dann das andere wieder vergesse für die Klausur, die ich dann, ne?
Ist ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Ja, und deswegen habe ich dann immer nur eins zu dem Zeitpunkt dann gelernt, wo ich es gebraucht habe. Und das hat hoffentlich ganz gut funktioniert.
Hast du schon Ergebnisse?
Nur eins. Ja. Eins bestanden, aber der Rest fehlt noch.
Ja, bei mir ist es halt genauso. Ich hatte halt ein Ergebnis wieder bekommen. 2, 3 ist okay, kann man mit leben.
Kann man mit leben.
Der Rest ist noch offen. Und das war eigentlich jetzt so das Größte, was so in letzter Zeit anstand. Seitdem etwas Entspannung. Du bereitest dich auf deine Reise vor.
Ja, es ist halt irgendwie
Beijing.
So, schön wär's. Nach London. Und ist irgendwie so ein, nachdem man so viel getan hat, ist es so ein, was mache ich jetzt?
Der Tag hat definitiv zu viele Stunden.
Mega, also manchmal denke ich mir so, kannst vielleicht nochmal 4 Stunden schlafen, weil damit der Tag rumgeht, weil ich jetzt auch im Prinzip nur noch darauf warte, wegzufliegen.
Ja, und YouTube ist ja auch nicht gerade schneller, was neue Sachen produziert.
Frechheit. Einmal die Woche ein Video, also ist ja absurd.
Ich reloade mindestens 5-mal die Minute. Da muss da jedes Mal was Neues kommen.
Hallo, ladet mal hoch. Content, Leute.
Genau. Darüber hinaus war auch noch in der Klausurenwoche, beziehungsweise in der zweiten Klausurenwoche von mir, war auch noch eine Live-Show, wo ich Kameramann war. Und zwar bei uns bei Campus TV, Academic Clash, quasi Schlag den Raab mit Studenten gegen Dozenten.
Ja.
Und es war sehr spaßig. Also für mich als Produzent oder in dem, ich sag mal, produzierenden Part war es halt eine spaßige Angelegenheit, weil es halt schon, also ich war halt Steadicam, das heißt, ich hatte so eine Weste an, wo quasi ein Arm dran geschraubt war, der eine Kamera hält, damit ich halt nicht die ganze Zeit die Kamera so in der Hand halten muss, wie die Handycam.
Du sahst sehr professionell aus. So ein bisschen wie iRobot.
Genau, und ich hatte dieses coole Headset auf, wo ich einfach jederzeit Leute rufen konnte, was sehr, sehr cool war.
Ich brauche Kaffee, jetzt.
Ja, das, also ich kann mich nicht beschweren. Warum tragen wir nicht einfach die ganze Zeit so ein Headset?
Das sollten wir machen. Oh, das wäre der Shit.
Ja, das machen oder, wir. Ja, aber ich meine, über die Entfernung müsste man es dann irgendwie wieder im Internet.
Walkie-Talkies, wir kaufen uns Walkie-Talkies.
Nein, die funktionieren ja auch so nur 5 Meter oder so.
Nein, die gibt es auch länger.
Also 10 Meter. Aber nicht die 10 Kilometer, die, glaube ich, zwischen uns sind.
Wir finden das einfach.
Klar, warum nicht? Ich glaube, wenn daran die Technologie scheitert, warum nicht?
Ja, ist doch echt so.
Ja, auf jeden Fall, da war Steadicam. Ich fand, dementsprechend war die Show eigentlich ganz nett, weil ich halt auch nicht so viel inhaltlich mitbekommen habe. Du warst im Publikum?
Ja, ich war im Publikum. Es war okay. Also man merkt halt einfach, dass es, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, dass es halt noch ein paar
Was meinst du? Organisatorische?
Organisatorische. Nehmen wir das Wort. Organisatorische Fehler hatte, aber da es halt auch von Studenten organisiert ist und die das alles allein auf die Beine stellen, fand ich schon echt, echt cool. Ja. Ja. Und die Studenten haben gewonnen, was ja auch sehr gut ist.
Yay, ein Hoch auf Studenten. Wir sind viel schlauer als die Leute, die uns unterrichten. Warum auch immer. Ja, aber auf jeden Fall, also ich fand das halt, wie gesagt, ganz gut. Der Stress hinter den Kulissen war, also das war ganz großes Kino eigentlich, weil so zwischendrin dann jemand stellt eine Frage und dann so, warum fragst du mich das gerade? Warum interessiert dich gerade diese Information? Ich verstehe es nicht.
Und dann
so mega aggro.
So ein richtiges Kino.
Ja, wirklich. Und
das hätte ich gerne
alle gesehen. Nur so, ja, komm, jetzt entspann dich mal so.
Warum fragst du mich genau diese Frage?
Sie hat nur gefragt, ob sie was essen darf.
Das sollte ich vielleicht auch einführen.
Oh, wow, da war eine Sirene. Ich weiß
Mord!
Mord!
Mord in Siegen!
Genau, morgen in den Schlagzeilen. Der
toter Mensch.
Toter Mensch im Universum.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, das ging ab bei uns. Beziehungsweise bei mir und bei dir. Und also drum und dran, diese Rubrik ist jetzt beendet.
Cool. Lol, bye.
Kommen wir jetzt zu unserer langen Tradition, deutsche Begriffe zu finden, die unter einem anderen Begriff bekannt sind, aber diesen niemand akzeptieren wird. Mhm. Und da haben wir dieses Mal ausgegraben, den Klapprechner.
Cool.
Kommen wir zum Thema. Ich mag diese solide 2-Sekunden-Pause, die wir eigentlich immer dazwischen
ja.
haben.
Aber das freut mich immer.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns nämlich heute was rausgesucht aus damals gegebenen aktuellen Anlass, und zwar den Release von Spider-Man Homecoming, über den wir später auch noch reden.
Ja.
Und zwar Marvel Cinematic Universe, ein Experiment, den es so in der Filmgeschichte noch nicht gab, bevor Marvel es gemacht hat. Und jetzt versuchen es alle zu machen. DC, wir haben mit Die Mumie das Classical Horror Cinematic Universe, wo dann auch Dr. Hyde und Die Mumie und Frankenstein und Dracula und so alles auftauchen sollen.
Ja, jetzt bin ich...
Was haben wir noch? Da sind unzählige. Ghostbusters sollte mal ein Cinematic Universe bekommen.
Bitte nicht.
So,
dieser Film war so schlecht, oh
ja,
mein
wirklich.
Gott. Also der neue.
Ja, ja, klar, das ist auf jeden Fall.
Katastrophe.
Ich glaube sogar, also Star Wars wird da so ein bisschen drin gesehen, wobei ich das da nicht so ganz mit reinpacken würde, weil es ist halt ein Universum. Es ist jetzt nicht so.
Da könntest du auch Harry Potter und fantastische Tierwesen dazu zählen.
Wahrscheinlich wurde da Cinematic Universe sogar mal so reingedroppt, als die fantastische Tierwesen gepitcht haben.
Vermutlich.
Da sollen jetzt auch noch weitere Filme kommen, glaube ich.
Wovon?
Oder? Von Harry Potter?
Fantastische Tierwesen?
Ja.
Ja, noch drei.
Also,
drei oder
aber nicht fantastische Tierwesen,
doch.
Sondern andere.
Nein.
Echt?
Ja.
Ich dachte, das wäre so ein Ding von wegen,
nee,
und jetzt beleuchten wir diesen Charakter aus Ungarn.
Nein,
oder
leider
so.
Gar nicht.
Schade.
Jetzt kommt halt diese Geschichte mit Grindelwald und so.
Ach ja, Johnny Depp.
Ich denke halt mal, dass Dumbledore da halt jetzt dazukommt, weil der hat ja diesen Kampf mit Grindelwald. 1945 habe ich gestern noch gehört. Harry Potter.
Es ist 1945. Nein, also.
Das war 1995, oder? In dem Lied?
Das ist 1996.
1996, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bin da jetzt nicht so scharf auf die Geschichte mit Grindelwald und Dumbledore, weil.
Es müssen keine 5 Filme draus gemacht werden.
Ja.
Also 2 würden auch reichen.
Das auf jeden Fall. Vor allem ist es halt auch. Keine Ahnung, Joanne K. Rowling macht sich das ganze Ding halt so kaputt mit dem ganzen Scheiß, den sie da irgendwie confirmed. Darüber hatten wir im Harry Potter Podcast auch schon drüber geredet. Aber mal gucken, was da noch so kommt. Jetzt gucken wir erstmal die erste Phase von Marvel Cinematic Universe, vom MCU, wie die Fachleute sagen. Und Phase 1 ist quasi so die mit wichtigste Phase vom MCU gewesen, weil da das Ganze erstmal so langsam ins Rollen kam. Also da gab es viele Origin-Stories von den Namen oder von den großen Helden, die dann später zusammengeführt wurden in den verschiedensten Filmen. Und alles angefangen hat mit Iron Man 1. Mhm. Mit einem Robert Downey Jr., der zu dem Zeitpunkt gerade aus dem Gefängnis kam.
Ach, echt?
Ja, wirklich.
Oh, wow.
Und dann
warum war der im Gefängnis?
Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Weil ich hatte das halt... ich hatte mir letztens so eine Review-Reihe quasi angeguckt auf YouTube, so die 1,5 Stunden oder so ging, wo er einfach alle 15 Filme reviewed hat, direkt hintereinander weg. Und also auch noch ohne Spider-Man und ohne jetzt Thor Ragnarok, der jetzt erst im Winter kommt. Und da wurde es halt auch so nebenbei gedroppt, so wegen Robert Downey Jr. hier war im Gefängnis, kam wieder und wurde dann für, ich denke mal, relativ günstig Geld für Iron Man gecastet. Und das ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass er günstig Geld zu haben ist, der Downey Jr. Aber ich muss sagen, Iron Man 1 ist, du hast den nicht gesehen, ne? Also du hast viele Filme aus der ersten Phase noch nicht ganz gesehen.
Nee, weil ich das auch gar nicht so mitbekommen habe, weil ich da auch ehrlich gesagt noch ein bisschen zu jung war. Weil,
stimmt.
Also ich habe das gar nicht so richtig gepeilt und mein Vater, der mir das hätte so gezeigt, das war halt, der war halt eher so Star Wars-mäßig unterwegs.
Ja. Ich glaube, ich muss mal mit deinem Vater drüber reden, so was das sollte, dass du nicht Iron Man gesehen hast.
Ja, das ist dann wirklich mein Vater schuld. Falls du das hörst, Papa, ist alles dein Schuld.
2008 war der Film.
Mal, da war ich
9 Jahre her.
13.
Ja.
Autsch, oh mein Gott, sind wir alt.
Ja, das stimmt.
Ja, vor also ich hätte, ich glaube halt einfach, dass mein Vater gedacht hat, interessiert sie nicht oder so.
Ja. Das Lustige ist, ich habe manche Filme davon, also im Nachhinein auf DVD gesehen, nie im Kino, weil da, damals war es noch nicht so eine Idee. Also noch nicht so drin, dass man halt sagt, okay, das ist wie eine Serie und die beiden oder alle Filme gehen irgendwie ineinander um, sondern ich dachte halt, okay, das ist der neue Spider-Man-Film, das ist der neue Iron-Man-Film. So, cool, dass man mal über Iron-Man einen Film macht. Aber vor allen Dingen, was ich glaube ich bei Iron Man 1 so geil fand, ist, dass es halt endlich mal ein Heldenfilm ist, der nicht Spider-Man ist, der auch richtig gut ist. Weil wir hatten davor in den 80er und 90er Jahren hatten wir so eine Reihe an Filmen, die alle scheiße waren, die alle Superheldenverfilmungen waren. Das war halt alles so in einem oder im Nachhinein von Tim Burtons Batman, der glaube ich 89 rauskam. Und dann halt in den 90ern kamen dann dementsprechend sehr viele sehr beschissene Filme raus. Ich würde jetzt einfach mal sagen, sowas wie Shaquille O'Neal als Real Steel.
Ja, aber ich kenne halt nur die Neuverfilmung. Also,
Real Steel
wurde doch jetzt auch neu verfilmt.
Nee, sorry, ich habe es gerade vertan. Der hieß, glaube ich, einfach nur Steel.
Ah, okay.
Da muss ich gerade mal gucken. Auf jeden Fall einfach Shaquille O'Neal als, als ein Superheld in einem Eisenkostüm.
Gar nicht abzulenken vom Namen.
Genau, ich gucke gerade mal bei IMDb ganz schnell. Genau hier. Shaq Steel. Also steht auf dem Plakat. Unfassbar scheiße. Catwoman, unfassbar scheiße. So, also es gab unfassbar viele, hier auch die ganzen Nachkommafilme, die Nachkommer von Batman damals. Also Batman, der Originale von Tim Burton war okay. Der zweite, also beziehungsweise war sehr gut sogar. Der zweite, Batman Returns, mit der damaligen Catwoman. Fand ich auch noch sehr gut, so im Nachhinein, als ich mir die noch angeguckt habe. Danach gab es halt Batman Forever und Batman und Robin. Und die waren beide so abgrundtief scheiße. Die hatten halt alle sowas von wegen eine Disney-Live-Show, wo die Power Rangers auf die Bühne kamen oder sowas. Oh, aber mit Arnold Schwarzenegger bei Batman und Robin als Freeze.
Was oder, heißt oder, nichts? Mit Arnold Schwarzenegger.
Vor allem hat er die ganze Zeit so One-Liner gedroppt, von wegen, weißt du?
Hauptsache dann, er ist im Film.
Ja, vor allem in dem Film Batman und Robin Ice-Skaten durch die Halle und währenddessen beschießt halt Arnold Schwarzenegger sie mit Eis strahlen und so weiter und dann so, hey Batman, chill! Und dann und das ist
oh
halt so
Gott, richtig, das hört sich grauenhaft an.
Yes.
Katastrophal.
Es ist wirklich sehr, sehr scheiße, muss man auch wirklich sagen. Also Joel Schumacher hat sich da wirklich nix, also keinen Gefallen mitgetan mit Mr. Freeze und auch Poison Ivy, gespielt von Moment, Poison Ivy, die wurde gespielt von der einen aus Kill Bill, der Uma Thurman.
Mhm.
Und es war auch unfassbar scheiße einfach. Also allein, wenn ich dir ein Bild jetzt zeige. Uma.
Oh wow.
Du siehst es schon in den kleinen Dingern.
Ja.
Das ist halt wirklich so fetischmäßig irgendwie angezogen und sie hat auch so ganz, ganz unangenehme Vibes einfach.
Nichts zu vergleichen mit Wonder Woman.
Den neuen jetzt? Achso, ja klar, auf jeden Fall. Das ist nochmal was anderes.
Wobei ich auch finde, dass sie sehr knapp angezogen ist für eine Superheldin.
Aber das muss man sich ja generell bei allen fragen. Und dann haben wir noch Jim Carrey.
Batman.
Jim Carrey als der Riddler.
Spider-Man. Der Riddler. Der hat einfach Fragezeichen auf seinem Kostüm.
Der hat vor allem einen Spandex-Anzug an. Also das ist der Punkt. So.
Oh, yeah.
Er trägt einfach nur einen Anzug mit ganz vielen Fragezeichen. Und das ist halt Jim Carrey.
So einen Anzug brauche ich auch für die Klausur.
Ja, auch diese Maske.
Ja.
Auf jeden Fall, aus dieser Zeit von Superheldenfilmen kommen wir. Und dann kam auf einmal, ja, natürlich muss man Spider-Man da erwähnen, 2001.
Tobey Maguire. Bester Spider-Man.
Tobey Maguire.
Nein, einfach gar nicht.
Der... Oh, mein Schlüssel ist im Grunde gefallen.
Er hat nicht... Robin, ist hier noch nicht weiter.
Das ist dein Wunderpunkt.
Das ist kein Part von dem Film.
Ja, aber trotzdem weiter ständig.
Er weint einfach gar nicht.
Und in Spider-Man 3 sein geiler Dance-Move.
Er hat geweint, weil sein Onkel gestorben ist, was ja auch legitim ist.
Ja, aber...
Nur wenn man so kaltherzig ist wie du.
Ne, ich würde es ja auch akzeptieren, wenn es halt nicht so peinlich wäre. So.
Es ist nicht peinlich. Moment. Die Filme sind halt von Anfang 2000, was willst du erwarten?
Natürlich, ich weiß, aber...
Aber das sind einfach gute Filme. Nee, Maguire.
Moment.
Nee, mit G.
Ach so.
Ja. Der wird ganz komisch geschrieben.
So.
Ja, ich kenne das Meme, wo er weint. Du musst mir das jetzt nicht zeigen.
Einfach nur...
Aber ist es aus Spider-Man?
Es ist aus Spider-Man, auf jeden Fall. Mal gucken. Ach nee, oh Gott, das ist nicht aus... Das hier ist aus Spider-Man, das, wo er so dumm weint.
Ja, das ist das, von wo sein Onkel stirbt.
Ja, aber trotzdem ist es halt einfach... Ich kann den irgendwie... Also ich fand ja den Film als Kind auch ganz cool. Ich meine, wie gesagt, wir reden von 2001 so um den Dreh.
Ja, und dann sage ich, habe 2008, aber Spider-Man 2001 habe ich gesehen. Aber 2008...
Ja, aber ich meine, Spider-Man war auch damals auch so ein... später. Das war auch so ein Hype-Film einfach. Das ist also, ja. Man konnte ja nicht in Burger King reingehen, ohne mit Spider-Man-Figuren zugeschissen zu werden. Fun Fact, ich hatte letztens bei mir auf dem im elterlichen Speicher nach meinem Spielzeug mal so durchwühlt, weil ich bin momentan Yu-Gi-Oh!-Karten am Verkaufen auf eBay. Und da bin ich auch über eine...
Hashtag Spawn.
Und bin da auch über meine alten Spider-Man-Figuren drüber gestolpert, cool. Die sehr cool aussahen. Die habe ich sogar alle mitgenommen. Und ich habe darüber hinaus auch noch andere coole Figuren gefunden, wo ich dachte, fuck, warum habe ich die nicht mitgenommen? Ich habe es einfach über 45 Figuren dann so in Tüten bei mir im Schrank so versteckt, wenn ich irgendwann mal Platz habe, dass ich die mal irgendwie verteilen und aufstellen kann. Meine Nerdereien auf Seite, reden wir über Iron Man. Die Story in Iron Man ist, sag ich mal, heute würde man sagen, sehr klassisch Origin-Story. Damals war es natürlich ein bisschen noch anders. Der junge, erfolgreiche, reiche hier Tony Stark verdient sein Geld mit Waffenverkäufen und der Film beginnt, glaube ich, sogar mit der Szene in Afghanistan, wo er quasi den dort vorfindenden Kriegsanführern die neue Waffe Jericho vorstellt. Was quasi eine riesengroße, also oder ganz viele einzelne Raketen sind, die massiven Schaden anrichten können. Und er stellt das quasi vor, wird dabei allerdings von einer Terroristengruppe unterwegs quasi aufgefangen und dann verschleppt und soll dann für die quasi Waffen bauen. Die haben quasi die kompletten Materialien, die er für die Jericho-Waffe quasi braucht, ihn schon dahin gebracht und sagt halt, hier, Tony Stark, bau uns diese verdammte Waffe und dann lassen wir dich frei. Clever wie Tony Stark aber ist, nimmt er die Materialien und baut sich daraus einen Prototyp des Iron Man Anzuges und befreit sich damit quasi von alleine. Danach, mit der Idee wieder zu Hause angekommen, feilt er halt so lange darum, bis er halt seinen Iron Man Anzug, wie man ihn heute kennt, quasi hat. Danebenbei kommt es noch zu einem Plot, weil sein Vater hatte mit einem Geschäftspartner gearbeitet, gespielt von Jeff Bridges, und der ist natürlich dann der Bösewicht, hat von diesen Iron-Man-Plänen quasi erfahren und hat dann quasi diesen Prototypen Iron-Man sich selbst nachgebaut, ist quasi riesengroß und wir haben diese typische gute Iron-Man gegen böse Iron-Man-Geschichte am Ende im Kampf. Das Ganze, kann man sagen, ergibt wenig Sinn, aber man muss halt auch geil. Ein bisschen Konflikt haben da drin und ich finde halt Jeff Bridges als Bösewicht eigentlich auch mal ganz nett, weil normalerweise kennt man ihn eigentlich nur als den gechillten Dude aus zum Beispiel Big Lebowski oder auch bei... wie ist der Western-Film nochmal mit ihm? Ich komme gerade hier, True Grit, genau. Da ist nämlich auch so ein abgeheifter Typ, der die ganze Zeit nur rumhängt. und deswegen fand ich es einfach mal geil, ihn mal mit Glatze und Folge und dann so, ich töte dich! So mal zu sehen. Also ein guter Film auf jeden Fall. Kann man sich heutzutage locker nochmal angucken, gerade wenn man sich halt fürs MCU interessiert und mal gucken will, womit sie angefangen haben. Natürlich, das Ganze wird hauptsächlich getragen von Robert Downey Jr., der natürlich mega charismatisch ist. Mhm. Und quasi, er muss gar nicht Iron Man oder Tony Stark spielen, er ist einfach Tony Stark. So, das ist halt der Punkt, warum das so gut funktioniert. Der nächste Film, der zeitlich, glaube ich, ein Jahr danach oder zwei Jahre danach rauskam, hat nicht so gut funktioniert. Und zwar der unglaubliche Hulk.
Ich finde, Hulk ist auch einfach so ein... Meh-Charakter.
Ja, ich würde dir zustimmen, auf jeden Fall.
Also es gibt interessantere Superhelden in dem Universum.
Also das auf jeden Fall. Ich würde halt aber auch noch dazu sagen, dass gerade, also die Figur Hulk hat eigentlich schon Potenzial, weil du hast so ein bisschen dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Phänomen. Nur mit dem Problem, und das haben, glaube ich, die Produzenten davor oder danach in einem Interview mal gesagt, dass die ganze Audienz quasi nur darauf wartet, den Hulk zu sehen in Action. Aber der Hauptcharakter, das ist Bruce Banner, das halt ja nicht rauslassen will. Das heißt, dieser Konflikt wird zwar von allen beheizt, aber soll quasi so eine gewisse Tragik mitspielen. Und ja, das funktioniert im Film nun mal gar nicht. Denn wir haben auch gar nicht den Bruce Banner, den wir später in Avengers sehen, sondern Moment. Sondern halt einen anderen Schauspieler, der später einfach ausgetauscht wurde, weil ja auch sich dann niemand den Film angeguckt hat, so wirklich. Ach nee, der kam übrigens auch 2008 raus. Also wahrscheinlich dann Frühjahr und
Winter
dementsprechend 2008. Und zwar Edward Norton, den man ja auch aus Fight Club zum Beispiel kennt.
Ah, ich wollte gerade sagen, der Name kommt mir bekannt vor.
Genau, und ja, auch lustigerweise, selbst Hulk sieht anders aus, wie er dann später auftaucht, weil der sieht da im Gesicht deutlich menschlicher aus. Und an sich ist der Film halt auch wirklich nichts Besonderes. Also es gibt so eine Romanze zwischen Bruce Banner und einer Frau.
Das gibt's ja immer, so, das ist Klassiker.
Ja, also es gibt halt diese Romanzgeschichte, der Vater von dieser Frau ist halt im Militär und er fährt halt vom Hulk und will ihn quasi dingfest machen. Mhm. Er natürlich versteckt sich, rastet irgendwann aus. Und er hat dann noch einen Gegentypen, der quasi als Supersoldat gilt, bekommt nachher noch die Hulk-Viren oder diese Gammastrahlen, die ja den Hulk zum Hulk machen, bekommt er quasi eine Überdosis von und wird zum bösen Hulk. Und da halt auch wieder, Moment, hier haben wir auch ein Foto von dem bösen Hulk. Hm. Der sieht noch nicht mal gut aus. Nee. Das ist CG, das sieht ganz billig und kacke aus. Aber ich muss sagen, ich mag den Tim Roth. Den finde ich halt als Schauspieler eigentlich ganz geil. Und hat halt auch in vielen guten Filmen mitgespielt. Aber leider auch in Der unglaubliche Hulk. Genau. Da gibt es aber am Ende tatsächlich eine ganz interessante Szene. Und zwar haben wir der Gouverneur, in Ermangelung eines anderen Namens, der trifft sich in der After-Credits-Scene in der Bar, trifft er auf Tony Stark, der dann quasi sagt so von wegen, hier, schieb mal rüber, was du hast, so als Information über den Hulk. Und da sind, glaube ich, die ersten Sachen drin, wo man quasi schon merkt, okay, Moment mal, Tony Stark interessiert sich für den Hulk, wollen die da auf irgendwas hinaus vielleicht? und diese Anzeichen verdichten sich noch ein bisschen mehr in Iron Man 2. Der jetzt hier als nächstes reinkommt und der auch nicht besonders gut ist, sagen wir mal.
Mädchenmäßig.
Genau, wir haben halt eine Weiterführung von Tony Stark als Charakter. Da auch immer noch Robert Downey Jr., interessanter Charakter, macht Spaß zuzugucken. Es ist interessant, ihn quasi zu sehen in Aktion. Aber sowohl der Bösewicht, ein Spanier, der, glaube ich, in den Comicbüchern als Whiplash bekannt ist, das ist so ein Typ mit so Elektropeitschen, die er um sich herum wirbelt, der ist quasi der große Antagonist, der wird quasi gesponsert von Hammer Industries, was quasi eine Konkurrenzfirma ist von Stark. Wir sind voll der Hammer.
Oh Mann.
Ja, und auch der Typ von Hammer Industries, das ist noch nicht mal ein schlauer Typ, das ist halt so ein Autoverkäufer, so von wegen, wie kriegst du alles, was du brauchst? So, hier. Weißt du, aber seine Waffen funktionieren einfach nicht. Und das ist quasi der große Drill, warum Tony Stark da, warum seine Sachen funktionieren, aber die von Hammer nicht. Und Hammer engagiert dementsprechend Whiplash, um halt Tony Stark zu töten im Endeffekt. Oder halt zumindest dingfest zu machen. Ach so, wir haben noch eine Sache vergessen, die müsstest du, glaube ich, auch noch kennen. Und zwar haben wir eine, ich sag mal, Timeline vom Marvel Cinematic Universe einen sehr wichtigen Punkt erreicht in Iron Man 1. Und zwar der Reveal, dass Tony Stark Iron Man ist. Iron Man taucht ja in den News quasi immer auf. Mhm. Und das ist ja quasi die letzte Szene des Films, wie Tony Stark eine Pressekonferenz gibt und dann die Frage kommt, sind Sie Iron Man? Und er nur so, also wollte seinen PR-Text, den er vorher quasi geschrieben hat, sagen, so von wegen, in diesen Zeiten müssen wir, und dann sagt er einfach nur, yes, I'm Iron Man. Und dann hört der Film auf und denkt so, what? Geheime Identitäten, einfach sofort verraten, was soll der krasse Punkt? Und in der offiziellen Marvel Cinematic Universe Timeline gibt's auch quasi, da gibt's keine Jahreszeiten, also die gibt's natürlich im Film, aber in der Timeline an sich gibt's halt in der Mitte einen Punkt von wegen, I am Iron Man und alles davor ist Before Iron Man und alles danach ist After Iron Man.
Hm, okay.
Und so hast du halt quasi den zeitlichen Kontext von der ganzen Geschichte mit Captain America, zu der wir ja gleich noch kommen, ja, dann auch noch mit drin. Und Iron Man 2, da gibt's halt, wie gesagt, ein bisschen mehr Schnäckselereien mit seiner Assistentin da, mit der komischen Blonden, dessen Namen ich auch vergessen habe, sträflicherweise. Aber ja, soweit zu Iron Man 2. Ein Film, ich sag mal, wenn man sich jetzt das Marvel Cinematic Universe anguckt, dann tut's nicht weh, den einmal gesehen zu haben, aber jetzt auch kein filmisches Meisterwerk wie andere Filme. Zu dem wir dann allerdings zu einem anderen Podcast kommen, wenn wir dann über Phase 2 und 3 noch reden, denn der nächste Film ist Thor. Und Thor
ist mit Hulk so meiner Meinung nach so
Ja, also
ich finde den Superhelden Thor auch einfach
Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Thor war, glaube ich, sogar mit der erste Film, den ich gesehen habe, von diesem Marvel Cinematic Universe, weil ich ihn einfach in der Videothek einfach mal gekauft habe für, ich glaube, 2 Euro oder so. Da dachte ich mir so, gut.
Videotheken, rest in peace.
Ja, wirklich, Videotheken. Das ist so traurig, weil ich fahre immer nach...
hier gibt es doch auch eine.
Genau, World of Video, aber das ist halt... Ja. Also das ist halt wirklich noch der einzige, der noch einigermaßen groß ist, aber selbst der hat ja auch schon nicht mehr diesen Charme von richtigen Videotheken so. Aber ich bin länger mal unterwegs, wenn ich nach Limburg zu meiner Freundin fahre. Und da gibt es auf dem Weg, glaube ich, 2 oder 3 Videotheken, die so jedes Mal über das Jahr, wo ich jetzt immer hin und her gefahren bin, so, okay, da hängt dann, geht's verkaufen oder wir schließen bald und dann irgendwann alle einfach nur noch dicht, was schade ist.
Schade, ja, aber vorhersehbar durch die ganzen Streaming-Portale auch einfach.
Und ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber Netflix war ja vorher quasi eine Versandvideothek.
Ach echt?
Ja, nee, du konntest quasi dir online quasi bestellen, so von wegen, ich würde jetzt gerne zum Beispiel Thor sehen.
Ja.
Und dann haben die die DVD einfach zugeschickt und du hattest dann eine Woche Zeit, dir das anzugucken.
Das ist auch doof, nur wenn du jetzt Thor gucken willst, dann, ob du es jetzt schicken lässt oder kurz...
Ja, aber damals gab es halt doch die Stream-Option noch nicht so krass.
Nee, oder also, ob du dann jetzt zu einer Videothek fährst und es dir tatsächlich ausleihst.
Ja, das stimmt.
Dann hast du es halt sofort und kannst es an dem Tag noch gucken.
Aber ich glaube, gerade in Amerika war das auch beliebter, weil es da nicht so viele Videotheken gab. Wenn du jetzt
es gibt
nicht
halt in Amerika diese Boxen, die stehen an voll vielen Supermärkten. Da sind die aktuellen, also die Neuerscheinungen und DVDs. Dann tust du ein paar Dollar rein, dann kriegst du irgendwie die DVD und dann musst du die aber wieder... Ich weiß nicht ganz, wie das Prinzip funktioniert. Ich habe es nie gemacht, aber...
Also ich finde es cool, das ist so ein bisschen wie diese Boxen, wo du gratis Bücher
herkriegst. Aber es ist ja nicht, also es ist schon irgendwie geliehen.
Ja.
Ja, ich kenne das Prinzip nicht so ganz.
Vielleicht.
Ich möchte jetzt auch nichts Falsches
sagen. Also, es würde nicht zu Amerika passen, aber vielleicht basiert es ja auch auf einfach Vertrauen. So, von wegen, hier, du kannst 2 Euro reinschmeißen, dann die eine DVD rausholen.
Ich glaube, da ist irgendein.
Aber ist es ein Automat oder ist es einfach nur ein Glaskasten?
Nee, es ist schon ein Automat.
Ah, okay, alles klar.
Es ist da irgendein Trick hinter, dass man das auf jeden Fall irgendwie überwacht. Vielleicht braucht man auch so eine spezielle Karte oder so.
Das kann
sein. Dass man sich irgendwie das, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es auch oft noch in Supermärkten und so stehen die rum.
Mhm.
Also das ist noch ganz, aber ich habe es auch nie genutzt, weil es gab dann halt auch Netflix.
Ja, das stimmt. Also ja, der Punkt, wenn man halt Netflix hat, das Einzige, was einem da verloren geht, sind die Bonusmaterialien. Die gucke ich mir halt jetzt auch nicht bei jedem Film an, sondern halt wirklich bei Filmen, die ich halt richtig
sonst, geil finde. Sonst, die ich geil finde, die habe ich dann halt auch selber auf DVD. Also die hole ich mir dann halt auch selber.
Lustigerweise ist Thor auch der einzige Film von den Marvel-Filmen, die ich habe, die ich auch wirklich nur noch auf DVD habe. Also alle anderen habe ich, also zum Beispiel bei Captain America gab es noch, das war zu der komischen Umbruchsphase von DVD zu Blu-ray. Da
schon
ich noch,
2008?
Nein, Captain America.
Achso, Captain America.
Habe ich Iron Man gesagt?
Weiß ich nicht.
Egal, auf jeden Fall. Ich meine Captain America. Und da hast du halt für den normalen DVD- oder Blu-Ray-Preis, so 15, 16 Euro, hast du halt die DVD und die Blu-Ray in einer Box, was sehr cool ist.
Ja, aber okay, warum?
Ja, weil du halt, die wollten halt quasi nicht 2 Versionen rausbringen, einmal als DVD und Blu-Ray, und haben gesagt, okay, wir packen das zusammen. Und quasi, wenn du einen DVD-Player hast, hier hast du die DVD zum Gucken, und wenn du halt aufrüsten willst, hast du halt immer noch die Blu-Ray quasi mit drin.
Ja, okay, das ist ja nett.
Auf jeden Fall, ich finde das mega cool. Ich hätte... So, also es hätte damals zu der Zeit so vieles einfacher gemacht, wenn alle Filme das hätten, aber so war es leider nicht. Thor, hast du gesagt, findest du nicht so interessant als Charakter, ne?
Ich mag auch einfach Chris Hemsworth nicht so gern.
Ja, das ist so ein sympathischer Typ, ey.
Nee, also ich bin ja eher so der Liam Hemsworth-Fan.
Ja.
Aber
im Moment, mal sehen die nicht komplett gleich aus?
Nee.
Okay.
Aber ich finde, Thor ist halt auch einfach, also ich fand... Ich finde den halt irgendwie einfach nicht so interessant. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Also ob es dieses griechische, mythologische oder nordische, was auch immer.
Jonordisch.
Egal. ist, aber ich finde es halt einfach so super interessant. Und ich finde halt, der und der Hulk, die gehen für mich auch in den Avengers auch einfach super oft unter.
Ja, dazu kommen wir ja gleich noch.
Ja.
Aber also, ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass es, sag ich mal, es soll ja so ein bisschen Fantasy-mäßig werden und halt so ein bisschen eine Übererklärung für die Sachen, die da noch kommen, quasi darstellen. Aber ich muss sagen, Thor hat einige, also ich finde halt zum Beispiel dieses, alles, was visuell da abgeht, also Asgard sieht richtig geil aus. Das ist halt visuell sehr, sehr beeindruckend. Ich finde auch, ich stehe auf Fantasy-Scheiß, muss ich dazu sagen. Deswegen fand ich jetzt, sag ich mal, das Additional Cast, also er hat ja auch noch Freunde in Asgard, plus halt auch die Gegner in Asgard mit den komischen blauen Menschen, die mich jetzt, also wenn ich mal drüber nachdenke, sehr an die White Walker erinnern, weil es tatsächlich so Frostgiganten sind, die auch noch so blauhäutig sind.
Und halt sich Avatar ist.
Genau, nee, Avatar Gott sei Dank nicht, aber trotzdem halt auch interessant als Origin-Story für nicht nur Thor, sondern auch Loki, der ja gerade in Avengers und in den zukünftigen
Filmen... Ja, Loki ist dann auch wieder cool.
Genau.
Loki finde ich, also ich mag auch den Tom Hiddleston, also ich finde den Schauspieler cool, aber ich finde es schade, der ist ein mega cooler Bösewicht, aber er ist irgendwie im falschen Film aufgehoben, weißt du?
Also, wenn du den Film gesehen hättest, also hast du den Film gesehen?
Thor jetzt?
Ja.
Nee.
Okay, weil ich finde, nein, ist ja in Ordnung. Aber ich finde, der passt da schon ganz gut rein, weil hast du den...
Aber ich finde den einfach so cool, ich hätte den noch gern woanders drin, dass ich das auch irgendwie...
Kennst du den Twist von Loki?
Den habe ich vor Jahren mal gelesen.
Okay, aber
ich weiß, dass einer existiert, aber ich weiß es nicht mehr.
Also ich meine, der Twist ist quasi, der im Film ist, dass er ja gar nicht der Bruder von Thor ist, sondern quasi der Sohn von diesem Eiskönig.
Ja.
Und Odin hat ihn dann einfach nur quasi aufgenommen und als Mündel großgezogen und dementsprechend fühlt er sich schon in der Familie so ein bisschen angehörig, aber halt immer, er ist so ein bisschen das dritte Rad am Wagen, wenn man mal ehrlich ist. Und ich finde es halt ganz cool, dass sein Charakter hier schon etabliert wird und auch am Ende, wenn ich mich richtig entsinne, noch so offen gelassen wird, dass es quasi dann zu den Events in Avengers quasi führen kann, dass er halt in einer gewissen verzweifelten Situation ist und sich dann an intergalaktischen Kräften dann beraten kann und sagen, hey, könnt ihr mir vielleicht ein bisschen Power geben? Dann mache ich auch Stuff für euch.
Haben die eigentlich, also es gibt ja Suicide Squad.
Ja.
Haben die, aber Moment, das ist DC, richtig?
Ja.
Haben die das von Marvel auch mal vor mit den Bösewichten? Ist da irgendwas im Gespräch? Weil dann finde ich das richtig nice, wenn da Loki drin wäre.
Die Frage ist, wen willst du da reinpacken? Weil, also außer Loki jetzt. Also die Sache ist halt, Loki taucht ja im neuen Thor auf.
Octopus von Spider-Man.
Der komische Octopus. Ja, aber der ist ja noch nicht aufgetaucht in der Serie. Wir haben ja bisher nur
Vulture. Er ist schon da.
Echt?
Ja, also in der Serie generell nicht, in einem neuen Film, aber
es geht ja um das neue Universe, es geht ja um die Sachen, die quasi neu dazugekommen sind und da haben wir bisher nur Vulture und den Schocker.
Spider-Man-Film.
Ja, das stimmt allerdings.
Mano.
Aber die sind halt jetzt nicht mehr relevant.
Ja, aber es ist so schade.
Ja, aber willst du jetzt den 10 Jahre oder 20 Jahre älteren Tobey Maguire noch bei den Avengers aufnehmen? So, in meiner Zeit gab es auch Onkel Ben.
Autsch. Ja, aber also ich finde schon, dass es... Ja, aber dann wäre es auch wieder ein Abklatsch von Suicide Squad und das wollen wir ja auch nicht.
Ja, das also ich meine, wenn sie es gut machen würden, würde ich mir das durchaus angucken.
Aber es ist... Nee, lassen wir das.
Aber nun gut. Achso, ich habe mir übrigens vor Jahren damals mal Notizen gemacht, von wegen, was die Timeline angeht. Mhm. Und zwischen Iron Man 2 und Thor gab es noch eine sogenannte, Moment, wie heißt es? Die Marvel One-Shots. Sagt ihr das irgendwas? Klingelt da irgendwas?
Nee.
Okay, diese One-Shot-Adventure sind quasi so kleine Kurzgeschichten, die quasi noch zum Universum dazugehören. Und das, was quasi jetzt kommt, ist Funny Things Happened on the Way to Thor's Hammer. Denn Thor's Hammer...
Das ist ein Titel.
Ja, es ist halt offensichtlich halt, halt als Spaß gedacht, so wir haben nämlich in Iron Man 2 haben wir nämlich den Agent Coulson, der ja auch in Avengers nochmal auftaucht und dann dort stirbt, dann gesehen und es gibt, also der, wie war das nochmal, der kriegt einen Raubüberfall von der Tankstelle mit und man sieht, man kennt ihn nur als Anzugsträger und so weiter, der hat jetzt nicht viel Action gemacht, Aber da tritt er sowas von krass Ärsche. Das ist wirklich absolut faszinierend. Das ganze Ding geht, glaube ich, nur so 4-5 Minuten oder so, oder maximal 10.
Mhm. Für so Kurzfilme halt, ne?
Ja, genau. Und lohnt sich halt total. Und verknüpft halt logisch Iron Man 2, wo Coulson schon mal auftaucht.
Mhm.
Und quasi die ganze Zeit versucht, mit Iron Man zu reden. Und weil er von dort aus quasi auf dem Weg ist, das glaube ich auch, ich muss jetzt zu einem wichtigen Ding, und verknüpft damit zeitlich quasi das, was in Thor passiert. Denn, darauf sind wir glaube ich noch gar nicht eingegangen, Thor, die große Story ist quasi Anfangsmission, läuft ein bisschen schief, er hatte fast einen Kampf angefangen mit den Ice Giants und dementsprechend wird ihm sein Hammer Mjölnir abgenommen.
Das ist irgendwie ein Ikea-Möbelstück.
Genau, da wird ein mega spärliches Schrank oder irgendwie eine Couch oder so, die du nicht bewegen kannst, aber Mjölnir, weil du es nicht hochheben kannst.
Mjölnir.
Auf jeden Fall, ja, bekommt es quasi abgenommen und muss sich quasi als Sohn Odins erstmal wieder beweisen und das passiert dann in New Mexico mit der Wissenschaftsfrau und seinem und deren Vater oder was auch immer. Auf jeden Fall so ein Wissenschaftsteam, wo auch später im Thor 2 taucht dann die Katie, wie auch immer, von Two Broke Girls, die Schwarzhaarige mit den Brüsten, auf. Fürchterliche Rolle, das kann ich schon mal dazu sagen.
Oh, echt? Ich finde die Schauspielerin cool.
Das mag sein, aber ich mag Two Broke Girls nicht, weil es für mich...
Ja, es ist keine geile Serie, aber ich finde die Schauspielerin cool.
Ich mag die Schauspielerin auch, aber in dem Film, in Thor The Dark World, da kommen wir dann irgendwann später noch zu, aber ich kann jetzt schon mal sagen, fürchterlich, so nerviges Comic-Relief-Charakter-Gedöns, wo du einfach denkst, so, okay, das ist einfach... Das ist so, wir haben den ernsten Thor-Part und den Comic-Relief-Part und die müssen irgendwie eine 60-40-Anteil irgendwie im Film einnehmen und so nervig und so ätzend und ähnlich würde ich das auch zu dem Cast auf der Erde machen in Thor 1, weil die alle so, ja, die sind schon sympathisch vielleicht, aber halt irgendwie auch so nur so Rettungsmaterial. Das sind halt alles so, weißt du, er trifft natürlich eine Frau, die natürlich durchgeschleppt wird durch die ganze Serie, auch in Avengers kurz zu sehen ist. Der Vater muss dann quasi die wissenschaftliche Geschichte hinter den Magie-Sachen von Asgard weismachen und so weiter. Und das ist alles okay, aber halt auch nichts, was jetzt so mega geil ist. Also das nervt mich, glaube ich, ein bisschen an dem Film. Was aber mega geil ist, ist quasi Thor, der aus dieser Fantasy-Welt kommt, wenn er dann Fish-Out-of-Water-mäßig dann auf andere Geflogenheiten quasi trifft. Zum Beispiel trinkt zum ersten Mal einen Kaffee und fragt dann so, und trinkt es dann auch so, dieses Getränk ist ja lecker, mehr davon, und zerschippert halt die Tasse auf dem Boden so und dann brüllt er sich und sagt, bringe mir noch mehr davon. Und das ist halt sehr lustig, weil er geht halt in eine Tierhandlung, wo so Hamster und Hunde sind, sondern so, ich brauche ein Pferd. wir haben Hamster und Hunde, egal, dann irgendwas, was groß genug ist, um es zu reiten. Das ist halt schon witzig.
Ja, wie unsere Praktikantin, also.
ja, aber wie gesagt, Thor, auch da tut keinem wirklich weh, ist aber auch jetzt nicht Oscar-verdächtig.
Ja.
Anders allerdings ist Captain America The First Avenger, wie er im, ich glaube der Originaltitel ist tatsächlich Captain America The First Avenger. In Deutschland wurde es ja umgedreht, dass jeder Captain America-Film nicht Captain America, sondern The First Avenger heißt.
Schrecklich.
Was total dumm ist.
Das regt mich immer noch auf.
Das ist wirklich The First Avenger and... wie ist Winter Soldier nochmal? Der heißt auch nicht Winter Soldier, sondern irgendwie The First Return of the First Avenger oder sowas.
Ja, ja.
Das ist ein richtig dummer Name. Oder The First Avenger Civil War. Und du denkst, Alter, okay, nennt das Kind einfach beim Namen und gut ist. Es wird euch keiner den Kopf abreißen und sagen, es ist irgendwie zu viel Amerika-Propaganda.
Ja.
Weil das muss man auch sagen, ist Captain America... Klar, kann man sagen, ist es eigentlich schon, weil es spielt im Zweiten Weltkrieg so und hier, wie heißt er nochmal? Roberts?
Der Schauspieler?
Nein, der Captain America nicht in Maske.
Ja, ja, der Schauspieler. Achso, nicht in Maske, keine Ahnung.
George Roberts? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich google es einfach mal. Jedenfalls der Typ. Der ist ja am Anfang noch so ein Hämpfling, mega dürr und so schwächlich und will aber unbedingt zum Militär.
Wie Spider-Man.
Nur halt ein bisschen Badassery.
Was?
Und dementsprechend, er wird halt immer wieder quasi abgelehnt und wird halt gesagt so von wegen, ja, das ist allerdings nicht so Steve Rogers so heute. So heißt der. Rogers hatte ich auf jeden Fall richtig immer. Steve bin ich immer drauf gekommen.
Steve.
Auf jeden Fall... hat er sich dann, also er wird dann, glaube ich, hat sich 11-mal unter falschen Namen versucht, irgendwie da als tauglich zu beweisen. Wurde immer wieder abgelehnt, nur irgendwann kam halt, ich glaube, sogar ein jüdischer Wissenschaftler mit deutschen Wurzeln irgendwie auf ihn zu, der dann quasi den Amerikanern beim Krieg machen hilft. Und sagt dann von wegen, hey, du hast ein gutes Herz, ich habe da was, wo du vielleicht mitmachen könntest. Und das ist dann das Supersoldatenserum, was quasi in der Logik...
Einfallsreich.
Genau, in der Logik von Marvel ist es halt ein, also mit Gammastrahlen untersetztes Serum, genauso wie Hulk ja auch auf Gammastrahlen quasi fußt und sein Hulk-Serum ja ähnlich aufbaut, ist es quasi das, was er da quasi gespritzt bekommt und dann mega muskulös und Captain America im Endeffekt dann ist. Und
das wird er vom gleichen Schauspieler gespielt am Anfang? Also ja. Klar, da frage ich mich immer, wie die das machen, ne? Mit dieser Körpertransformation.
Die Sache ist ja, sie haben krass. Ja wirklich sein Gesicht quasi auf ein dürres Model drauf projiziert.
Ach so, okay.
Das war quasi das ganze Ding. Aber selbst das ist, wie ich sagen würde, richtig beeindruckend eigentlich. Weil sowas hast du höchstens bei Benjamin Button oder sowas gehabt.
Wo ja, das war cool.
Und das finde ich halt irgendwie so faszinierend. Das ist halt auch klar, es ist so ein dummer Sommer-Blockbuster, aber Respekt, dass sie da diesen Schritt noch gegangen sind. Mhm. Der Rest des Films hat, also der am Anfang quasi, ne, er hat so einen muskulösen Freund, Bucky, den man später als Winter Soldier wieder sieht. Mhm. Und man sieht dann Captain America quasi, macht hauptsächlich Propaganda, nachdem er dieses Serum bekommen hat. Und ist dann in den ganzen Filmen und dann so, hat dann in irgendwelchen Live-Shows, hat er quasi Werbung gemacht für das US-Militär.
Mhm. Und, wie bei Spider-Man in dem... Also bei dem neuen Spider-Man, ich rede hier nur von Spider-Man.
Genau.
In dem, in der After-Credit-Scene.
Genau, in den Education-Videos.
Ja, genau,
da, ne?
Genau.
So ungefähr, ja. Aber da halt wirklich noch sehr genervt und er hat diese Gene und will es halt einfach sagen, so von wegen, hey, ich will jetzt auch was tun.
Ja.
Und das Ganze bekommt dann von lustig, haha, er haut einen Schauspieler, der Adolf Hitler spielt, jeden Abend irgendwie woanders in einer anderen amerikanischen Stadt um. Irgendwann wird er halt ins Kriegsgebiet geschickt. Mhm. Und da sind dann die vom Krieg gezeichneten Soldaten und so, was soll der Scheiß?
Ja.
So, die Weiber, die gerade auf der Bühne waren, die sind geil, aber nicht dieser Lackaffe. Was dann darin gipfelt, ist, dass dann viele Soldaten von Hydra, quasi eine NS-Untereinheit ist, geführt unter Red Skull. Die werden entführt, genau. Und Captain America hat sich dann gesagt, so, okay, fuck auf meine Befehle, fuck auf meinen Auftrag, ich rette die jetzt. Rettet die dann, hat sich einen Namen gemacht und hilft dann quasi Red Skull zu besiegen, beziehungsweise den Einfluss in Frankreich von den Nazis immer weiter einzuschränken. Bis halt zum großen Climax quasi, wo er dann Red Skull selbst dann versucht umzubringen, beziehungsweise selbst halt fertig macht. Was dann darin gipfelt, ist, dass ein Flugzeug von den Deutschen, ich glaube mit Atomwaffen, soll von Deutschland nach Amerika geschickt werden, um quasi Amerika nuklear zu zerbomben. Und er sagt, Scheiße, das will ich nicht haben. Dementsprechend fliege ich das Ding in die Antarktis und gehe da unter Wasser.
Mhm.
Was dann zu seinem Schockfrierstatus quasi führt und damit, dass er dann irgendwann in 2011er New York wieder aufersteht und dann dort von Samuel L. Jackson, a.k.a. Fury, wie heißt der denn mit Vornamen? Fuck, ich bin so schlecht mit Namen heute, es tut mir leid. Aber ich habe auch noch die aktuelle
Enttäuschend.
Folge. Ich habe auch noch die aktuelle Folge Game of Thrones halt noch im Kopf. Deswegen Nick Fury, genau, nicht Ned Fury. Ned Stark. Nick Fury sagt ihm dann von wegen hier, also er ist natürlich komplett aufgelöst und sagt so, Alter, wo bin ich jetzt hier? Ich sehe hier komische Screens und was soll das hier? Und weiß halt gar nicht, was er erstmal von der ganzen Sache halten soll. Und dann sagt halt Nick Fury, wir haben einen Job für dich. Genau, und darin endet dann quasi der erste Film. Wird, wie ich finde, im Nachhinein, also auch im zweiten Captain America Winter Soldier, den ich mit als Top-3-Film des Marvel Cinematic Universe allgemein sehen würde.
Mhm.
Wird eigentlich ganz schön noch erklärt. Da hat er ja noch dieses kleine Büchlein. Hast du Winter Soldier gesehen?
Mhm.
Okay. Da hat er so ein kleines Büchelchen, wo dann gesagt wurde, so von, ey, Film XY musst du gesehen haben. Oder dann siehst du halt seine Notizen, da stehen sowas drin wie Ghostbusters gucken oder Star Wars, was auch mal das ist. So. Das hat er ja alles nicht mitbekommen. Er versucht halt jetzt quasi das Ganze aufzuholen, was eine sehr nette Szene ist. Und dann kommen wir zu dem, wo du wieder einsteigen darfst.
Ja, bitte.
Avengers.
Ja, da kann ich mitreden.
Genau. Denn der große mehrere Jahresplan von Marvel wird da zum ersten Mal 2011 richtig quasi ausgelebt. Und zwar hat man jetzt die ganzen Origin-Stories von den ganzen verschiedenen Helden, von Iron Man, von Thor, von Captain America, von Hulk. Die packen wir noch zusammen mit Hawkeye und Agentin Romanoff, also Black Widow. Und wir haben die Avengers.
Wobei ich Black Widow auch... Nee.
Findest du nicht gut?
Nee.
Ich finde die ja mega gut.
Ja, weil du Scarlett Johansson magst.
Natürlich.
Nee, ich finde... ich mag es nicht, wie ihre Rolle ausgeführt ist. Also in Avengers zumindest. Ich habe den eigentlichen Film nicht gesehen. Aber bei den Avengers finde ich es ein bisschen...
Stimmt, ich hab Iron Man 2 wirklich nicht gut in Erinnerung, weil da taucht sie auch noch auf. Da hat sie deutlich lockigere Haare. Aber,
ja, okay, das aber ist da jetzt ist nicht die Definition davon, was ich finde auch einfach, also ich mag einfach die Frauendarstellung teilweise in den Filmen, also generell in Filmen, da achte ich halt irgendwie stark drauf und mir passt das nicht. Zum Beispiel dieses bei Wonder Woman.
Yeah.
Warum hat sie so knappe Klamotten an? Das ist bestimmt nicht bequem.
Nein, aber ich meine, da kann es mehrere Gründe für geben. Ich meine, auf der einen Seite
natürlich... Aber es hat kein anderer Superheld, weißt du? Also von der männlichen. Die haben alle Ganzkörperanzüge.
Ja, aber die sind sehr eng anliegend. Und bei Agentin Romanoff kann man ja auch wieder sagen, sie haben halt auch einfach einen Ganzkörperanzug gegeben.
Ja, ja, das ist ja... Ja.
Also du kannst natürlich kein männliches Äquivalent zu, sag ich mal, solchen Sachen finden. Aber bei Wonder Woman würde ich sogar noch argumentieren, dass es halt nicht nur quasi das offensichtliche Eye Candy ist, weil ja auch die Regisseurin und die Filmmacher, die da hauptsächlich bestimmt haben, sind ja auch alles Frauen. Dementsprechend ist es ja ein sehr pro-Feminismus-Film eigentlich.
Kommt die Feministin in mir durch.
Nein, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber da ist halt auch ein bisschen was mit dem ikonischen Wonder Woman-Design.
Ja, das stimmt. Das ist schon... Ja, ja, da müsste man dann eher fragen, warum in den ursprünglichen Comics das so aussieht. Aber das,
aber das war in den 50er Jahren.
Ich wollte gerade sagen, da kann man dann wegen der Zeit auch einfach nicht nachfragen.
Eben, das ist halt auch so ein Punkt. Aber ich muss halt sagen, sie auch
einfach unsympathisch. Also Black Widow meine ich jetzt.
Findest du?
Ja.
Ich finde gerade, also ich finde es gerade sehr, also ich finde gerade sie sehr interessant in den Filmen, weil sie halt, sie würde jetzt vielleicht keinen 90-Minuten-Film füllen mit ihrer Präsenz alleine, aber das, was sie macht, ist sehr, also es ist eine komplett andere Skillpalette als alle anderen Helden haben. Die anderen Helden sind halt sehr haut drauf und heroisch mäßig unterwegs. Sie ist da mehr, ich erinnere nur an diese Szene mit Loki, wo glaube ich, jeder eher auf den Leim gegangen ist, von wegen, dass sie so verlässlich ist und von dem, was Loki ihr sagt, komplett erschüttert ist, aber in Wirklichkeit sie ihn einfach nur ausgehört hat und dann gesagt, ah, okay, das ist dein Plan, cool, danke, und geht dann wieder. Das fand ich halt, das war eine coole Szene, die sie quasi nochmal komplett abgehoben hat und für mich persönlich deutlich interessanter gemacht hat, neben Hawkeye, der halt original sein Ding ist, er hat einen Boden.
Ja, das ist halt so Katniss Everdeen verarmt, so gefühlt.
Ja, und das ist halt, und ich muss wirklich sagen, ich mag, ich will entweder sagen Scarlett Johansson oder Romanoff oder Black Widow. Deswegen sind in meinem Kopf jedes Mal, wenn der Name kommt, bin ich immer durcheinander. Aber okay, Black Widow. Ich finde sie wirklich interessant. Ich finde auch ihr Verhältnis mit Hawkeye finde ich interessant. Ich finde generell auch quasi da, wo man sie kennenlernt, wo sie quasi auch in derselben Situation wie Loki ist, von wegen gefesselt und geknebelt und soll eigentlich gequält werden von, ich glaube, russischen Terroristen. In Wirklichkeit hört sie die nur aus. Ich finde das interessant, weil sie tut, als ob sie Damsel in Distress ist, aber ist es halt eigentlich nicht. Sie kann sich aus allen Situationen selbst befreien.
Ja, das stimmt. Das ist ein Pluspunkt. Ah, ich weiß nicht, das ist halt einfach... Also ich finde Scarlett Johansson auch als Schauspielerin eher schwach.
Ja.
Also es...
Auch da würde ich widersprechen, aber das sind halt einfach andere...
Das sind subjektive Meinungen.
Ja, das stimmt halt auch. Aber ich finde halt gerade ihre Rolle auch in der Gruppe als, das wird dann in späteren Teilen halt noch wichtiger. Mhm. Und sie taucht ja auch oder hat auch eine sehr große Rolle in Winter Soldier, wo ich sie auch sehr gut finde. Wo mir gerade mal auffällt, in Iron Man 2 hat sie sehr, sehr lockige Haare. In Avengers 1 und 2 hat sie relativ wellige Haare und in Winter Soldier hat sie dann komplett geglättete Haare.
Vielleicht hat sie ein Glätteisen für sich entdeckt.
Wer weiß. Auf jeden Fall.
Fragen, die unbeantwortet.
Oder es sind so fashionmäßige Entscheidungen, wo die Leute dann gesagt haben, nee, lockig ist out. Jetzt sind wir wieder bei geglätteten Haaren. auf jeden Fall The Avengers.
Fand ich gut.
Fand ich auch sehr gut. Das war der Film, wo ich zum ersten Mal so richtig drauf gekommen bin, so fuck Marvel, da solltest du vielleicht mal ein Auge drauf haben.
Ja. Die Idee ist halt auch einfach mega geil, finde ich. Also ja, wir haben einfach so viele einzelne Superhelden und auch teilweise sehr viele, also mehrere Filme über einen Helden. Warum schmeißen wir die nicht alle zusammen?
Auf jeden Fall.
Das ist halt einfach Mindfuck. Warum ist da nicht vorher jemand drauf geklommen?
Vor allem im Comic-Universum ist es ja quasi immer schon gegeben. Oder ja, hat es ja, immer schon sowas gegeben, ne? Und vor allem so viele Leute, ich sag mal, ich weiß nicht eigentlich, wann war der erste Superman-Film? Wann kam der raus? Ich glaube, es war 60er Jahre oder so.
Irgendwie so, ja.
Und viele Leute haben danach Tim Burton's Batman gesagt, ey, lass doch die beiden irgendwas zusammen machen. Und
dann Nein, bitte nicht, erinnere mich nicht an Batman vs. Superman.
Ja, aber ich sag mal, unabhängig von dem, was daraus gemacht wurde, die Idee an sich war ja cool.
Ja, das stimmt.
Und,
weil es war immer so ein bisschen, bist du Batman-Fan oder Superman? Findest du Batman besser oder findest du Superman besser? So, warum lass die dann nicht einfach die beiden gegeneinander kämpfen?
Ja, genau. Und dann lass die aber auch wirklich gegeneinander kämpfen und nicht darüber reden, ob sie den Namen ihrer Mutter gleich aussprechen können. auf jeden Fall, egal. Viel besser macht es ja Avengers. Und ich finde halt, Joss Whedon ist ja der Regisseur davon. Und der hat halt diesen gewissen Style, dass du halt einfach merkst, das sind keine Helden oder Halbgötter, sondern das sind irgendwelche Typen und irgendwelche Frauen. So. Das sind, die labern halt so miteinander, wie halt eine Crew miteinander reden würde. So. Und das ist halt die ganz große Stärke des Films und auch quasi das MCU allgemein, dass halt da nicht alles so bierernst ist, sondern halt immer noch quasi Raum für Spaß und Intrigen da ist. Also man merkt ja relativ früh, dass Tony Stark dem Ganzen jetzt nicht unbedingt so geheuer ist. Er verwanzt ja sofort alles und findet ja dann auch später dann die Waffen, die dann zu dem großen Konflikt gegen Nick Fury quasi führt. Und ja, ich finde, also richtig geiler Film. Ja. Das war einer der ersten Filme, den habe ich mir mit, glaube ich, mit vielen anderen Leuten aus meiner Ausbildung damals angeguckt, in Olpe im Kino.
Ja, das war auch der erste so richtig, den ich von Marvel, glaube ich, im Kino geguckt habe.
Ja, das war halt bei mir genauso und das war ein Film, ich hätte am liebsten aufgestanden, hätte applaudiert, ja, weil ich den halt so geil fand auch am Ende, weil die Action ist halt auch einfach richtig geil. Du hast so leichte Charakter-Geschichten wie halt Thor und Hulk, dass sie sich die ganze Zeit so ein bisschen prügeln und so Sachen noch offen haben, die die halt noch nicht geklärt haben.
Ja.
Und fand ich richtig gut. Ich finde auch die Supporting Characters fand ich halt gut. Ich finde Nick Fury einen interessanten Typen. Klar, ist der Anführer von dem Ganzen. Das ist so seine Hauptbestimmung. Aber auch hier Robin von How I Met Your Mother.
Ja.
Fand ich eigentlich auch ganz spannend.
Das ist halt mal was ganz anderes, ne? Und das so. Ich finde halt, also ich habe jetzt auch letztens diese neue Serie von ihr geguckt auf Netflix. Dieses Friends from College oder irgendwie sowas. Und ich kann sie halt einfach nicht als eine andere Person sehen als Robin. Das ist total
Cool. Das stimmt aber auch. Also es gibt ja auch, viele Gags diesbezüglich, dass sie sagen von wegen, okay, jetzt hat es mit Barney nicht geklappt, okay, gehe ich zu den Avengers.
Ja.
So. Das ist dann der Plan B. Das Problem ist, ich krieg storymäßig nicht mehr so viel auf die Reihe, was da genau passiert ist, wie sie auf diese Gefahr von Loki draufkommen. Auf jeden Fall ist ja quasi der große MacGuffin, der Tesseract, der, wie wir jetzt im Laufe der Serie erfahren haben, einer der vier Infinity-Steine? Ich glaube vier, ne? Vier Infinity-Steine quasi gekommen ist, der als Quelle von erneuerbaren Energien sein soll, aber dann von Loki dementsprechend geklaut wird. Beziehungsweise er benutzt das ja als Portal, um erstmal auf die Erde zu kommen von Asgard. Oder war es Asgard? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er wieder, macht einen sehr guten Bösewicht, wie ich finde. Also einer der charismatischsten auf jeden Fall. Und bietet auch immer noch so Raum für solche Momente, wie dass Tony Stark mit Loki einfach mal redet in seiner Villa. So, willst du auch einen Trink? So.
Ja.
Und dann reden die einfach mal ein bisschen und danach geht's halt richtig krass auf die Fresse mit dem großen Loch über New York und der Massenzerstörung, diesen riesen Alien-Würmern. Ja. Und das ist ja bis heute eigentlich noch, vielleicht mit Ausnahme von Avengers 2, obwohl da würde ich vielleicht sagen, das ist eigentlich mit die größte Schlacht, die im MCU wirklich geschlagen wurde, weil die Sache beim Avengers 2 mit dieser fliegenden Insel, das war ja quasi noch relativ ein kleiner Ort. Klar, wären viele draufgegangen, aber es war jetzt nicht New York. Es war fucking New York. Und ist auch da wieder so ein Timestamp in der ganzen Chronologie, weil darauf ja sehr viele Sachen, auch Serien und andere Punkte quasi darauf Bezug nehmen. Und das quasi für viele Fans auch so ein Dreh- und Angelpunkt ist. Zum Beispiel halt auch wie bei Spider-Man Homecoming.
Mhm.
Wo ja, er dann das auch,
dann quasi anfängt.
Also, genau, wo Michael Keaton dann da anfängt, da abzumeinen und dann dadurch zum Vulture wird.
Ja.
Also sehr, sehr wichtig, dieser Punkt. Und wie ich auch finde, endet der Film auch sehr geil, einfach, dass die ganzen Avengers sitzen in so irgendeinem Dürümladen oder was auch immer und essen da einfach Fast Food. Ja. Alle fix und fertig vom Kampf noch, aber essen da erstmal schön was.
Dabei finde ich es so schade, dass das DC-Universum da so viel Scheiße gebaut hat, ne?
Ja.
Also ich war halt so aufgeregt für Superman vs. Batman, weil ich einfach die Idee mega geil fand. Und ich bin halt, ja. Ich finde Batman halt auch mega cool.
Das ist der Punkt, ich finde Batman halt richtig geil, aber ich finde keinen einzigen anderen Helden cool aus dem DC-Universum. Also ich meine, du hast Superman, das ist so der langweiligste Superheld überhaupt, der kann einfach alles irgendwie. Ja. Klar, hat auch seine Schwächen, Kryptonit, bla bla bla. Aber sonst hast du halt Aquaman, Wonder Woman, was quasi eine weibliche Version von Superman ist. Wen gibt's noch? Flash, kann fucking normal schnell rennen. Wow, big deal. Und das sind halt alles so, du merkst halt, die wollen keine Charaktere einbauen, sondern quasi ein Pantheon erstellen. Das sollen alles Gottheiten sein, die auf Erden kommen, die mega mächtig sind, aber dann interessiert es mich leider auch gar nicht.
Und aber ich finde es so schade, dass sie es halt auch einfach so mit Suicide Squad gegen die Wand gefahren haben, weil ich finde, ich war so gespannt auf den Film, weil ich fand den Trailer fand ich so genial.
Ja.
Der Trailer war so geil und dann sitze ich im Kino und denke mir so, was zur Hölle habe ich mir da gerade 2 Stunden angetan?
Ich hatte beim Trailer hatte ich auch schon eine blöde Vorahnung einfach.
Und ich hatte so Bock drauf, weil ich fand's so cool. Und dann war es halt einfach so eine Enttäuschung. Ich finde es so schade, dass sie's, weil die Idee halt einfach mal die Sicht von den Bösewichten zu zeigen, finde ich mega cool.
Auch, ich sag mal, die Verankerung in, also Moment, war der nach Batman vs. Superman? Oder war der davor? Davor,
glaube ich.
Okay.
Davor, ja.
Auf jeden Fall, dann war es quasi die Zerstörung, die in Man of Steel quasi gezeigt wurde. Dass der hat ja halt Metropolis da auseinandergelegt bei seinem Kampf gegen den bösen Superman. Und dass die dann quasi gesagt haben, okay, wir brauchen Verteidigungsmechanismen dagegen und dann gucken wir mal, warum die Bösewichte uns da schützen können. Also ich finde den Gedanken auf jeden Fall interessant, dass man das quasi so mal aufzieht. Aber
die Umsetzung war halt einfach scheiße.
Ja, muss man nicht drüber reden. Also
aber schade.
Der Film ist einfach Cancer.
Ja,
ganz fürchterlich zum Kotzen und Oscar nominiert. Hat einen Oscar.
Es regt mich halt immer noch auf, dass er bestes Kostüm gewonnen hat, weil ganz ehrlich, das kann ich dir auch schminken, wie Harley Quinn geschminkt ist. Wie viele Harley Quinns hast du an Halloween gesehen letztes Jahr?
Nicht nur,
viele.
Nicht nur an Halloween, sondern auch auf der Gamescom, auf dem Japan-Tag, der Comic-Con. Und ging ja hauptsächlich um die Echse, glaube ich.
Trotzdem, es gab andere Filme, die haben weitaus bessere Leistungen gebracht.
Ja, ich finde es auch, da haben die Lobbyisten ganze Arbeit geleistet bei den Oscars, damit das durchging, aber also gar nicht. Also allein, dass keiner der Filme, über die wir heute gesprochen haben, hat einen Oscar, aber Suicide Squad hat einen.
Aber Suicide Squad, ja.
So, das ist halt, wow, richtig geil. Nun gut, bevor wir das ganze Thema beenden, möchte ich noch ganz kurz auf 2 Serien eingehen, die zu ungefähr selben Zeit rauskamen, glaube ich, und eine ähnliche Zeit abgeschirmt haben. Und zwar haben wir einmal Agents of S.H.I.E.L.D., was, so wie ich, also ich habe die Serie nicht selbst geguckt, ich habe keine der Serien
geguckt. Ich wollte sie letztens anfangen, aber es gibt sie einfach nicht auf Netflix.
Echt nicht?
Nein.
Dann aber bei Amazon Prime, glaube ich.
Habe ich auch geguckt, aber habe es nicht gefunden.
Okay.
Also vielleicht, ich kenne mich mit Amazon Prime auch nicht so gut aus, ich gucke eigentlich nur Netflix, aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig gesucht.
Ja, aber Marvel hat ja verschiedene Verträge mit verschiedenen Companies. Ja. So. Ich glaube, die Agents of S.H.I.E.L.D. und Agent Carter Serien sind beide bei ABC Amerika und die Netflix-Serie mit Daredevil und Iron Fist und so weiter, die sind ja dann nur vertraglich nur mit Netflix guckbar quasi. Okay. Deswegen kann es sein, dass es auch in Deutschland Probleme gibt, die tatsächlich zu gucken.
Ja,
ich meine, die wären irgendwie auf irgendeinem On-Demand-Plattform, wenn die da.
Dann muss ich mich nochmal informieren.
Auf jeden Fall ist Agents of S.H.I.E.L.D., so wie ich das gehört habe, ein ganz nettes Begleitmaterial zu den Filmen, weil das geht ja quasi, zieht sich ja durch die ganze Geschichte, durch das ganze Cinematic Universe in chronologischer Reihenfolge, nimmt quasi immer ein bisschen Bezug auf das, was da drin passiert ist, aber soll halt qualitativ auf gar keinen Fall gut sein. So.
Es soll okay sein, aber man kann es halt nicht mit dem Marvel-Film vergleichen.
Es ist so ein bisschen, glaube ich, so Navy CIS oder CSI Miami gedöns, so halt nur mit Superhelden in dem Universum. Was ich aber interessant fand, das habe ich auch erst, als ich mich damit thematisch beschäftigt habe, festgestellt, dass es einfach, dass weitere Helden in dieser Serie quasi auftauchen, unter anderem auch der Ghost Rider, den, wie ich finde, so geiler Superheld ist, einfach nur vom Design her wieder aussieht, einfach ein flammender Totenkopf.
Da gibt es früher Filme von, oder?
Ja, mit Nicolas Cage.
Ja, ja, genau.
Der auch aus dieser vorhin genannten dunklen Phasen von Superheldenfilmen kommt. Nicht gut, auch da Jeff Bridges quasi als der ursprüngliche Ghost Rider. Es gibt ja mehrere Ghost Rider. Und da treffen die quasi aufeinander. Und es ist quasi, ja, also es hat Bilder, die locker auf so ein Albumcover von einem Heavy-Metal-Album draufpassen würden. Aber der Film ist leider nicht gut. Umso besser, da das Ghost Rider dann doch Teil des Marvel Cinematic Universe ist. Ob der noch eine Rolle spielt, weiß man nicht. Ich finde trotzdem cool, dass er einfach aufgetaucht ist. Einfach nur in der Hoffnung, dass man in irgendeinem zukünftigen Marvel-Film am Horizont den Ghost Rider gegen Himmel fahren sehen kann oder sowas. Ja, auf jeden Fall Agents of S.H.I.E.L.D. soll eine nette Serie sein. Irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mir die mal an. Und wenn ich Lust drauf habe. Deutlich interessanter finde ich Agent Carter, denn Agent Carter ist ja quasi die Freundin von Steve Rogers in der Vergangenheit. Das ist ja quasi die, die ihn da durchs Militär quasi begleitet, wo, also das typische quasi Frau an der Seite von Steve Rogers, aber hat wohl in der Serie, also es gibt auch einen One-Shot mit ihr, das ist auch sehr cool, das, wo sie so ein Warenhaus quasi durchsucht und dann an heikle Informationen über Hydra quasi irgendwie drankommt. Und ja, hat Potenzial, die Serie. Also die könnte mich tatsächlich wirklich interessieren, weil auch Agent Carter im Kanon der Marvel-Helden tatsächlich eine sehr starke Frauenfigur sein soll, was ja man im Captain America jetzt nicht unbedingt ansehen konnte. Mhm. Zumindest nicht so ganz.
Ja.
Ja, und das war es quasi auch schon mit der ersten Phase vom Marvel Cinematic Universe. Eine schöne Einführungsphase, wie ich fand. Durchaus Filme dabei, die jetzt nicht als das allerbeste galten, als die allerbesten Filme gelten in den ganzen Dingen, aber trotzdem immer noch
wichtig sind.
Und du musst halt irgendwo anfangen und Marvel hat den richtigen Schritt gemacht und hat gesagt, okay, einen Schritt nach dem anderen, wir müssen uns langsam hocharbeiten. Ja. Wo DC gesagt hat, okay, Superman, Batman vs. Superman, und dann Suicide Squad. Und dann haben wir quasi unseren gesamten Kanon schon irgendwo mal erwähnt. Und das funktioniert halt nicht, wenn du es in 3 Jahren machst. Und ich meine, das ist ja jetzt auch schon, wie lange es einfach her ist. Also der erste Film 2008. Mhm. Und wir sind halt jetzt immer noch nicht am Ende. Also die haben sich ihre Zeit gut aufgeteilt und dann auch gut genutzt.
Definitiv.
Ganz kurz möchte ich noch darauf eingehen, auf die Chronologie, die auch nicht zu vernachlässigen ist. Also wir haben jetzt es gibt so ein Event in der Timeline, die wird quasi als Nick Furys Busy Week oder irgendwie Important Week irgendwie angesehen, wo nämlich die Ereignisse von Iron Man 1, 2, Hulk, die Zukunftsteile von America und die Geschichte in New Mexico von Thor quasi alles in einer Woche passieren soll.
Wow.
Wo Nick Fury quasi der Mastermind im Hintergrund ist, der dann versucht quasi alles zu handeln und jeden zu akquirieren innerhalb von einer Woche, um dann halt in Avengers dann weiterzuleiten. Was ich ein interessanter Fakt finde, den wollte ich nicht da rauslassen.
Mhm.
Und ja, danach, irgendwann werden wir dann noch über die anderen Phasen reden.
Ja.
Gegebenenfalls dann, wenn nochmal neue Filme rausgekommen sind. Was ist denn der, okay, Spider-Man, aber was ist denn der Film davor, den du vom MCU gesehen hast?
Wovor jetzt?
Vor Spider-Man. Avengers?
Also vor Spider-Man, welchen Spider-Man?
Homecoming.
Ach so,
also ich rede ja über MCU die ganze Zeit.
Ja, ja, aber ich. Ja, okay, macht Sinn. Boah, ey, gute Frage. Ja, wahrscheinlich Avengers 2, oder? Macht das Sinn? Das macht doch Sinn.
Das mag sein. Moment.
Müsste eigentlich.
Ich guck grad nochmal. Okay, hier haben wir Spider-Man.
Ich habe Doctor Strange angefangen, aber der. Den habe ich noch nicht zu Ende geguckt.
Hast du Civil War gesehen?
Ja, ich glaube schon.
Okay, weil das ist ja quasi der inoffizielle Avengers 3, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, ich meine schon.
Ja, auf jeden Fall, also bei meinen Recherchen bin ich halt auch auf diese, die sind halt auch die ganzen One-Shots quasi drin.
Mhm.
Wie gesagt, es gibt diesen Agent Carter One-Shot, den man nicht ganz zwischen Season 1 und Season 2 von Agent Carter irgendwie reinpacken muss. Das passiert irgendwo parallel. Wobei man, glaube ich, die Fans sind sich da nicht so ganz sicher, ob das überhaupt zum Kanon quasi mit dazugehört. wir hatten dann noch einen anderen One-Shot, der Konsulant oder Consultant.
Consultant.
Wer war das nochmal? Ich glaube, das war wieder Agent Colsey, der auf den Typen trifft, der in Winter Soldier quasi ein Agent für Hydra ist.
Mhm.
Und damit quasi schon der erste Teil, der später S.H.I.E.L.D. untermauert. Was okay. auch ein sehr, also das war ein sehr interessanter Turning Point, aber da kommen wir dann in der jeweiligen Phase nochmal zu, weil über Winter Soldier, glaube ich, könnten wir quasi einen Podcast allein nochmal aufnehmen.
Ja. Vermutlich.
Aber auf jeden Fall eine interessante Geschichte, dieses MCU. Ja. Aber ich würde an dieser Stelle sagen,
bald mehr.
Haben wir genug geredet, gerade ja. ich, für die nächste. Du hast auf jeden Fall die Hausaufgabe, für den nächsten Podcast ein bisschen was nachzuholen. Aber kriegen wir hin.
Ich finde es immer so schwer, mich dann hinzusetzen und dann einfach diesen, weil man jetzt auch durch diese YouTube-Generation einfach diese 10-Minuten-Unterhaltung gewöhnt ist.
Ja, das stimmt.
Und sich dann für 2 Stunden hinzusetzen, ist dann immer so ein bisschen. Aber ich habe ja meine
Liste vorhin schon mal erwähnt, die ich mir damals vor Jahren schon mal aufgeschrieben habe. Und das war halt wirklich da. Ich hab mich 2 Tage wirklich hingesetzt und nichts anderes gemacht, außer diese Filme zu gucken. So.
Ja, muss man halt vor allen Dingen jetzt, wo wir so viel Zeit haben.
Jetzt können wir es halt wirklich machen.
Ja.
Ne? Und,
ich werde es erledigen. Ich melde mich dann zurück, wenn ich es erledigt habe.
Genau. Vielleicht können wir dann im Nachhinein noch über deinen Lieblingsfilm aus der ersten Phase dann reden, was wahrscheinlich immer noch Avengers sein soll würde, aber... Einfach nur so, um das vielleicht ein bisschen zu vervollständigen.
Ja.
Gut. Reden wir über Musik.
Yay.
Dann würde ich mal sagen, übergebe ich dir das mal das Wort.
Meine Musikempfehlung der Woche ist diese Woche Bell Buttons. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bell Buttons.
Was heißt eigentlich Bell Buttons?
Also Belly Button heißt ja Bauchnabel.
Ja.
Aber Bell Button,
das ist diese Fussel aus dem Bauchnabel?
Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein.
Ich glaube, das sind wirklich die Fussel aus den Bauchnabeln. Weil echt? Ich habe letztens ein Video von H3 gesehen,
ja.
wo er, glaube ich, einen 34-jährigen Jungfrau-Typen, also der hat einen TV-Beitrag quasi sich gefunden. Und die haben dazu quasi gereactet. Mhm. Und der Typ hat einfach eine Sammlung von seinen Bauchnabelfusseln im Glas.
Warum?
Das ist vor allem so widerlich. Also ich habe nichts gegen Bauchnabelfussel, weil die sind einfach da.
Aber warum sammelt man die?
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, warum ich nicht raffe.
Ja.
Aber schön, dass John Spencer darüber ein Lied gemacht hat.
Ja, genau. Und genau, wie gesagt, von The John Spencer Blues Explosion, Bell Buttons, ist dann auch wieder auf der Spotify-Liste zu finden. Und zwar ist das der erste Song in dem Baby Driver Soundtrack.
Ah, okay.
Beziehungsweise auch der erste Song im Film. Und ich kann sowohl den Film als auch die Musik dazu empfehlen, weil ich finde, dass die Musik extrem gut in den Film eingebunden ist und halt auch es richtig Spaß macht, zuzusehen, wie die Schauspieler das umgesetzt haben, mit der Musik in den Film umzugehen. Ich finde das richtig cool.
Ja.
Und der Film an sich ist auch gut, aber das macht es halt nochmal so richtig nice.
Ja, Edgar Wright war ja schon immer auf eine gewisse Rhythmik und halt auch diese Kombination von Sound und Bildmaterial. Ja. Jetzt kann ich einen Fachbegriff aus der Filmanalyse reinbringen, dieses Mickey-Mousing.
Nee, das ist ja Animation.
Ja, ich weiß, aber das ist quasi Real-Life-Mickey-Mousing.
Ja.
Was halt dann doch schon irgendwie so ein bisschen reinpasst. Ich habe auch schon, also ich habe Baby Driver noch nicht gesehen.
Ja,
Asche auf mein Haupt, weil ich liebe Edgar Wright. Ist für mich einer der Top 3 Regisseure, die es momentan noch lebendig gibt.
Ja.
Die auch noch gute Filme machen. Und übrigens, ich weiß gar nicht, ich glaube schon mal im Podcast erwähnt, aber er und Quentin Tarantino sind ja dicke Buddies, ne? Mhm. Und die haben ja so ein Live-Kommentar zu Hot Fuzz aufgenommen.
Ach echt?
Und das ist einfach so 2 Stunden, wo die einfach nur rumnörden und quasi gar nicht mehr auf den Film eingehen. Also gibt's auf YouTube komplett und das ist so grandios. Wenn du dir einfach vorstellst, Quentin Tarantino, einer der Top-Regisseure weltweit, und auch Edgar Wright, der Meister der Comedy so.
Ja.
Und die reden einfach so, als ob die, also sie sind halt gute Buddies und reden dann die ganze Zeit so über Trash-Filme und so und welche Szenen die gut finden. Und Baby Driver steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ja. Mitgeguckt.
Ist auf jeden Fall lohnenswert.
Ja.
Wie ist denn deine Musikempfehlung?
Genau, ich empfehle euch diesmal eine Band, beziehungsweise ein Lied von einer Band, die bei mir in der Top 3 Lieblingsband irgendwo zwischen 2 und 3 ist. Ich kann mich da nicht so ganz entscheiden, weil meine 3 Lieblingsbands sind quasi System of a Down, Flogging Molly und die Ärzte. Die Reihenfolge schwankt je nach Tageslaune. Auf jeden Fall sind das so die Speerspitze an Musik, die ich immer hören kann, wo ich einfach Das ist so, manchmal habe ich diese Gedanken, ich höre ein Lied und finde das so gut, dass ich mir einfach nicht logisch vorstellen kann, dass jemand das nicht gut findet, dieses Lied. Ich meine, man kann sagen,
ja, ich weiß.
Man kann so dieses Genre vielleicht nicht ganz wahrnehmen, aber so, man muss einfach akzeptieren, dass es grandiose Musik ist, weißt du? Und das ist irgendwie, manchmal habe ich so Phasen in meinem Leben, wo ich Musik höre und denke einfach so, wie kann das jemand schlecht finden? Wirklich, wie kann es einen Mensch geben auf dieser Welt, der diese Musik gerade nicht gut findet?
Ja, gibt es leider zu oft.
Ja, und ich habe ein tatsächlich relativ trauriges Lied. Und zwar If I Ever Leave This World Alive, was quasi darum geht, nach dem Tod ist man dann quasi noch eine Bewusstsein oder kann man sogar seinen Körper oder die Welt, in der man gerade ist, auch auf lebendige Art und Weise verlassen. Und er, also Dave King, der Sänger von Flogging Molly, singt darüber quasi, was er dann tun würde, wenn er diese Bewusstsein wäre. Und da gibt es halt ganz viele Passagen, die sowas von wegen, er würde dann erstmal quasi allen Leuten danken für das wunderbare Leben, dann versuchen, den Wahnsinn an Trauer, den er hinterlassen hat, irgendwie aufzuarbeiten, auch wenn er das jetzt nicht physisch machen kann, so als quasi Geistgedöns. Da war noch so eine Passage drin, die ich sehr schön fand, wo er singt das quasi zu seiner Frau oder zu seiner Freundin, je nachdem, wer dieser Charakter in diesem Song ist, und sagt quasi, er würde sofort wieder zurückkommen und halt die Nacht über bei ihr bleiben. Und das ist halt so rührend und ein so schöner Song, den kann ich ganz selten nur hören, ohne dass da vielleicht ein bisschen eine kleine Träne sich ansammelt in meinem Auge.
Robin, der Sensible.
Manchmal halt schon, ne? Also manchmal habe ich da meine Momente. Also auch ein Song, den ich einfach grandios finde, mit einem sehr coolen, sowohl musikalischen als auch, ich sag mal, storymäßigen Turn am Ende quasi nochmal kommt, wo dann die Drums einsetzen und das Ganze quasi eine etwas weniger traurige Wendung dann bekommt. Und ja, ein sehr schöner Song, wie ich finde. Der war auch, glaube ich, der wäre in The Notebook in dem Liebesfilm drin.
Schöner Film.
Ich glaube, der war da im Soundtrack auch drin. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Song. Flogging Molly, eine super Band. Kann ich generell empfehlen. Auch das neue Album Life is Good. Generell alle Alben von Flogging Molly. Guckt es euch an.
Hört es einfach.
Hört es einfach und hört nie wieder was anderes. ja, und dann würde ich sagen, reden wir über unsere Empfehlungen des Hauses. Und da würde ich sagen, am besten fang du am besten an.
Ja.
Denn das ist ja auch relativ aktueller als das, worüber das ich rede.
Ja, also ich war diese Woche in der Sneak Preview, wo man nicht weiß, was für ein Film kommt. Und ich wurde sehr überrascht durch die Filmwahl, weil es halt, also in den letzten Wochen war es halt einfach nicht so super, wo ich die letzten Male in der Sneak war.
Die gehen beim Cinestar momentan wegen dem Sommerloch so ein bisschen dahin, ältere Filme zu zeigen, oder?
Ja, und halt auch viele... Ja, einfach nicht so gute Filme, muss ich gestehen. Ja, aber dieses Mal war es wirklich echt richtig gut. Und zwar heißt der Film What Happened to Monday. Und es ist so ein bisschen eine Mischung aus Orphan Black und die Tribute von Panem.
Orphan is the New Black.
Nee. Aber kennst du die Serie Orphan Black?
Nein.
Da geht es quasi darum, dass eine Frau rausfindet, dass sie mehrere Zwillinge hat und dann so, aber die halt nicht kennt, auf der Welt verstreut sind, bla 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 und so weiter und so fort.
Ja.
Und es geht in dem Film What Happened to Monday darum, um die Ein-Kinder-Politik, dass auf der Welt quasi durchgesetzt wurde, dass man pro Haushalt oder pro Paar einfach nur noch ein Kind haben darf und das heißt, dass dann alle anderen Kinder eingefriert werden.
Ja.
Und dann quasi für später, dass sie dann wieder, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, aufgetaut werden können, um dann später weiterzuleben.
Ja.
So, und dann hatte aber der Willem Dafoe spielt damit. Willem Dafoe. und zwar hat seine Tochter, ist bei der Geburt verstorben und seine Tochter hat Siebenlinge bekommen.
In einem Wurf.
In einem Wurf, ja. Ach, also Scheiße. Sieben identische Siebenlinge.
Und, sieben auf einen Streich.
Genau. Und dementsprechend müsste er halt eigentlich sechs abgeben und könnte eins behalten und dann, ne, und so weiter. Aber er macht das dann halt einfach so, dass er die jeden Tag der Woche benennt, also Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Und dann darf jeder an ihrem Tag der Woche rausgehen, das Leben leben. Und dann geht es dann halt darum, dass die dann irgendwann von der Präsidentin verfolgt werden, wenn die älter sind, weil es rausgekommen ist, dass sie halt Geschwister haben.
Ja.
Und dann geht es auch so ein bisschen Verrat unter den Geschwistern. und wer es denn gemacht hat und warum. Und es ist alles, also actionreich, finde ich, und halt auch die Idee finde ich cool. Also, weil es ist halt, das Thema ist ja nicht unrelevant.
Nee, auf gar keinen Fall.
Also es ist ja...
Überbevölkerung ist ja gerade sehr aktuell, also generell aktuell,
ne? Ja. Ja. Ja, und ist auf jeden Fall eine echt gute Filmwahl, finde ich, weil es ist sowohl halt actionreich, weil halt auch viel rumgeschieße und es ist halt wirklich spannend, welche von den, oder wie viele von den sieben überleben und wer es schafft und wie und warum. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich klingt das einfach wie eine Buchverfilmung. Weißt du, ob es da ein Buch quasi zu gibt?
Ich glaube, also ich wüsste von nichts.
Naja, gut. Auf jeden Fall, ja, klingt auf jeden Fall richtig gut. Mhm. Ich wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt, wenn es mir jetzt auf den Nägeln brennen würde, den Film zu sehen.
Nee, also es reicht, dass ich ihn einmal gesehen habe, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Film.
Ist, glaube ich, in der Sommerpause auch einer der Filme, die kann man sich einfach mal angucken. So, wenn man mal im Kino, wenn man unbedingt ins Kino gehen will und jetzt noch nicht die neuen Filme gesehen hat, die richtig guten, dann kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. So ein typischer Sneak-Film. Ich glaube, man ist jetzt nicht so
sauer. Aber ich war halt positiv überrascht davon, dass er in der Sneak kam.
Ja.
Das ist schon ganz gut.
Ist halt auch, wir hatten ja eben das Thema von wegen, ist ein alter Film, neuer Film, ist ein neuer Film von 2017. Ach, ist ein neuer.
Aber der kommt ja erst dann in 2 Monaten.
Genau.
Cool.
Oh, echt? Ja. Krass. Dann war er aber richtig früh.
Ja, also ist richtig früh.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht. Alles klar, wie sieht es mit deiner Empfehlung aus?
Meine Empfehlung basiert so ein bisschen auf das Thema der Woche, denn Spider-Man Homecoming ist ein Film, den habe ich mit meiner Freundin in Limburg im Cineplex gesehen. Mhm. Und ich fand den überraschend geil, muss ich wirklich sagen. Es ist so ein Film für mich, der hebt alle anderen Spider-Man-Verfilmungen meiner Meinung nach komplett ab und tritt den so richtig krass in den Arsch, weil es ein richtig, richtig, richtig guter Film ist mit einem endlich mal nochmal wieder richtig guten Bösewicht. Das war eine Problematik, die sind wir jetzt so ein bisschen eingegangen in unseren Phasen 1 Reviews, aber die Marvel-Bösewichten Bösewichte halten selten länger als einen Film aus. Mhm. Und außer mit Ausnahme von Loki sind die jetzt auch nicht besonders einprägsam. Also ich sag mal, Red Skull heißt einfach so, wie er aussieht. Und dementsprechend ist es halt ein Nazi-Typ. Mhm. Wir haben den bösen Iron Man, Jeff Bridges, ja, ist okay. Den bösen Hulk, komplett fürchterlich. Thor, diese Eisgiganten, ja, ist eine nette Origin-Story für Loki.
Aber halt keiner so.
Genau. Und das sind halt... Da kommt halt Vulture quasi daher und hat nicht nur eine nachvollziehbare Motivation, ist auch noch Michael Keaton, der ja schon den originalen Batman in Tim Burton gespielt hat. Und dann noch später, was ich sehr lustig finde, Birdman. Ja. In dem Film Birdman. Und spielt dann dort einen Charakter, der Flügel hat.
Ja.
Und quasi dann ein Real-Life oder ein Marvel Cinematic Birdman wird.
Ja.
Wir haben Peter Parker als 15-jähriger Teenager wurde ja in Civil War gerade quasi rekrutiert von Tony Stark, wird da so ein bisschen gepusht, gefördert und so weiter.
Oder auch vernachlässigt, je nachdem.
Und auch vernachlässigt teilweise. Und es gibt wunderbare Szenen da drin, gerade zu Ende hin. Ich werde es nicht spoilern, aber die Autoszene, grandios, wirklich, muss ich sagen. Ich war noch nie so gespannt in einem Kinositz wie bei dieser Szene.
Also das finde ich übertrieben.
Nein, aber ohne Scheiß.
Es war schon, ich fand es auch, dass es eine gute Szene war, aber es war halt, ich fand es ein bisschen vorhersehbar.
Nee, den Twist hast du nicht vorher gesehen.
Nein, nicht den Twist, aber ich fand es so ein bisschen, es ist so, ja okay, das ist halt nicht das erste Mal, dass sowas, also ich will den Twist ja jetzt nicht verraten, ja, klar, aber es ist halt nicht das erste Mal, dass sowas
passiert. Aber du hängst auch sehr halt an den alten Filmen, das hast du ja eben schon gesagt.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich finde den neuen Spider-Man gut. Also den Schauspieler finde ich mega gut. Ich finde, es passt auch besser als Peter Parker, also als Tobey Maguire, weil es auch einfach ein Teenager ist, was auch völlig legitim ist. Aber ich finde halt einfach, es hat so ein bisschen... Ja, es gab so mehrere Punkte, die mich gestört haben, wie zum Beispiel das mit Tante May und so, dass sie halt einfach gefühlt 28 ist in dem Film.
Ja, aber das sind halt so Sachen, das würde ich halt im Zuge der... Es ist halt immer ein anderes Universum. Es ist halt jetzt nicht das Amazing Spider-Man-Universum, es ist jetzt nicht das... Origin.
Und es stört mich halt, da kann der Film auch nichts für, aber es stört mich halt einfach, dass es jetzt schon der dritte verschiedene Spider-Man ist.
Ja.
Das ist halt sowas, was ich halt einfach doof finde. Aber ich meine, da können wahrscheinlich die Schauspieler nichts für, da kann eigentlich...
Nee, da kann der Film auch in gewisser Weise auch nichts für. Noch nicht mal Marvel kann was dafür, weil...
wahrscheinlich nicht.
Der Amazing Spider-Man kam ja quasi nur im Zuge raus, um so ein bisschen Cash-In von Sony zu sein.
Also
der war ja richtig scheiße.
Ja, aber ich fand auch zum Beispiel die Rolle von Zendaya, also diese MJ,
ach so,
Michelle,
ja,
die vom Disney Channel einfach so beliebt gerade ist im Moment und so voll und einfach nur in dem Film war, um im Film zu sein.
Ja,
sie hatte keine versprechende Rolle. Ich fand sie teilweise wirklich nervig mit ihrem, oh mein Gott, ich bin so anders und oh mein Gott, ne, die Welt ist so scheiße zu mir. So, ja, okay.
Ja. Ja,
trägt nichts zum Film bei.
Ich weiß voll und ganz, was du meinst, aber also mir war es nicht bewusst, dass es eine berühmte Person ist.
Ja, doch.
So, nein, eben nicht.
Achso, ja, doch, ist sie.
Achso, ja. Aber ich dachte halt, okay, die wollen halt, ich sag mal, diesen Teenager-Highschool-Part so runterkürzen, wie es geht, um sich halt auf die coolen Sachen zu fokussieren.
Ja.
Und da sagt man halt, okay, wir haben jetzt Bierdeckel-Charakteristika, so von wegen, ich muss halt auf den Bierdeckel passen, so, okay, du bist die Genervte, die aber immer alles hinkriegt.
Ja, Punkt, aber genau. Das finde ich halt...
So, genauso wie der Comic-Relief-Charakter von Spider-Man. Ja. Du bist der fette Nerd, der alles
cool findet. Ja, also, genau. Das finde ich halt so. Da hat sie ja wenigstens noch ein bisschen Hintergrundgedanken, dass er später, weil er die ganze Zeit ja sagt, ich will dein Manager sein, bla bla bla. Und das passiert ja auch im Endeffekt. Aber es hatte wenigstens noch ein bisschen Hintergrundgedanke.
Aber ich muss auch sagen, ich finde allgemein bei dem Film diese ganzen Highschool-Parts eigentlich am schwächsten auch. Also das sind nicht die Dinger, wo ich dann denke, okay... Also Spider-Man Homecoming finde ich mega geil. Da denke ich jetzt nicht an diese Highschool-Parts. Weil die finde ich eigentlich immer Panne.
Ja.
Weil ich finde all diese anderen Charaktere finde ich komplett langweilig. Ich finde Flash langweilig. Ich finde MJ langweilig. Ich finde diesen komischen Fetten langweilig. Alle anderen, die da auftauchen, mit Ausnahme von Captain America in Videoform. Was ultra geil ist.
Echt nicht lustig.
Aber das, ich fand's so genial, weil jetzt der Sportlehrer auf der falschen Seite steht.
Ja,
das
ist aber so geil. Ist halt, nee.
Doch, weil es passt halt so zu Captain America, der so die Moral... predigt und dann halt noch die After-Credits-Scene, die auch...
Oh, die fand ich so... Da habe ich mich echt geärgert, dass ich sitzen geblieben bin. Das fand ich so...
Also ich mache das mittlerweile nicht mehr bei Marvel-Filmen, aber doch einfach so...
Immer.
Aber ich gucke mir die auf YouTube einfach an. So. Als ich das nachher gesehen habe, dachte ich so, ach, geil. Aber das ist halt... Es ist halt witzig. Es ist halt eine nette Nebengeschichte und passt halt auch zum Captain-America-Charakter einfach dazu.
Ja.
Und ich finde es halt... Ich mag das so richtig. Ich fand das richtig lustig. Ich habe mich so bepisst vor Lachen in dem Kino.
Ja, also ich finde schon, dass der Film gut ist und dass man ihn sich auf jeden Fall anschauen kann und sollte, aber es ist halt für mich jetzt nichts Weltbewegendes.
Ja.
Aber ich bin gespannt, wie der nächste wird, auch was Tom Holland angeht. Also ich finde den Schauspieler einfach cool. Ja, aber es ist jetzt kein Film, den ich mir unbedingt auf DVD kaufen würde und ins Regal stellen würde.
Ja, ich habe generell so gemerkt, auch bei meinen Recherchen zum heutigen Thema, ich habe von der Anfangsphase bis Avengers und dann halt auch Phase 2, so 3, so ein bisschen was so.
Ja.
Aber dann fangen halt auch immer meine großen Lücken an. Also ich habe halt Guardians of the Galaxy 2, Doctor Strange. Ich nehme mir seit Monaten vor, die Netflix-Serien zu gucken. Irgendwie komme ich da nicht so ganz hinterher. Und ich habe halt auch immer weniger auf Blu-ray, sondern immer mehr einfach mal online irgendwo geguckt oder sonst irgendwo.
Ja.
Aber wie gesagt, Spider-Man wäre auf jeden Fall so ein Film, wo ich dachte, okay, ich glaube, den kaufe ich mir halt auch wirklich, weil der halt... Also ich glaube, da ist halt auch der Bonusmaterial, was dabei ist, halt auch richtig cool ist.
Ja, und das könnte sein.
Ja.
Aber naja.
Schauen wir mal.
Schaut ihn euch an.
Also ich finde ihn auch super. Ja. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Bester Spider-Man ever.
Nee.
Ja, doch.
Nee.
Doch, 100 Pro.
Nee.
2001 will seine Meinung zurückhaben.
Oh wow, und der kam nicht mal 2001 raus, der dritte Teil.
Ja gut, aber der dritte war auch echt der schwächste von
allen. Nein, absolut nicht. Der dritte war der beste.
Was?
Der dritte Teil ist der
beste. Nein, auf gar keinen Fall.
Natürlich.
Fucking Dancing Tobey Maguire, was soll der
Scheiß
denn?
Mit Venom.
Du magst halt einfach Venom als Figur, so.
Ich mochte auch einfach den Film, es tut mir leid. Akzeptier's.
Aber der zweite Spider-Man würde ich ja bisher eigentlich sagen, der ist
vielleicht auch der beste. Ja, das sagen viele. Aber ich finde einfach den dritten ziemlich gut.
Ja. Nee, sorry. Das ist
nicht schlimm, aber...
Da habe ich halt schon angefangen, irgendwie zu denken, okay, das ist alles so überhypte Scheiße. Und ganz im Ernst, das war ein guter Film, aber ist jetzt nicht, wie alle mal getan haben, Jesus wurde geboren, so nach dem Motto. So. Weißt du, es ist halt immer noch...
Ist Homecoming auch nicht.
Ja, aber der ist schon eher daran, als das, was 2001 geboten wurde. Klar, vor allen Dingen, du hast halt auch immer so peinliche Momente gehabt, wie Spider-Man rennt vor der riesigen Amerika-Flagge daher. Was ja dann in dem Film auch einfach vermieden wurde. Und ja, ich finde es halt, ja, ja, ich finde die halt schwierig heutzutage zu gucken.
Ja.
Weil ich einfach denke, okay, das ist so cringy einfach, weil es halt auch alles so
Sitcom-mäßig. Ja, es ist halt auch ein anderes Zeitalter, ne? Also, was heißt Zeitalter? Es ist halt trotzdem fast 20 Jahre her.
15 Jahre her.
Ja.
Ja, das stimmt schon. Man merkt es aber dem Alten, also man merkt den Alter den Film auf jeden Fall an.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem nice. Very nice.
Nun gut.
Alles klar.
Ich würde sagen, wir haben es geschafft.
Ja.
Das halbe Jubiläum Irrelevance mit der fünften Folge ist an dem Punkt hier beendet. Wir werden jetzt auch erstmal eine längere Pause machen, weil du bist 2 Wochen im Urlaub.
Genau.
Ich langweile mich inzwischen Zeit.
Oh.
Nein, ich habe auch ein paar Sachen vor, gewiss. Und in dem Sinne werden wir uns irgendwann wieder zurückmelden. Vielleicht mit einer kleineren Episode, so zwischendrin mal. Vielleicht skype ich dich ja mal an im Urlaub oder so.
Mach das, kein Problem. Mal gucken.
Auf jeden Fall, in dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.